Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Jo, und damit wäre das Thema bzw. der Inhalt dieses Podcasts ja eigentlich schon halbwegs umrissen. Ein paar Worte würde ich vorweg aber trotzdem noch gerne loswerden. Kurz zu mir. Mein Name ist Oliver Plöger. Ich wohne in Köln und bin seit circa 2002, 2003 als freier Journalist unterwegs. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Musikern, Künstlern, Sportlern etc. Ich habe Dokumentationen im In- und Ausland gedreht und war dabei mal hinter, aber auch mal vor der Kamera. Viel wichtiger aber, insbesondere was diesen Podcast angeht, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, mich selbst tätowieren zu lassen. Ich habe inzwischen Arbeiten von knapp 40 Tätowierern aus dem In- und Ausland gesammelt. Ich habe zudem auch mal einige Ausstellungen mit Tätowierern organisiert und kuratiert und war auch 3 Jahre lang mal sowas wie eine Art Shopguy in einem Laden. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, den Werdegang, die Entwicklung und die ganz persönlichen und subjektiven Eindrücke eines jeweiligen Tätowierers in Erfahrung zu bringen. Warum machst du das überhaupt? Warum arbeitest du genau in dem Stil, in dem du arbeitest? Wie und warum haben sich deine Arbeiten weiterentwickelt? Was nervt dich am Tätowieren? Was ist das Geile am Tätowieren? Welche Rolle spielt Social Media? Und was für ein Privatleben hat man eigentlich, wenn man immer nur an die nächste Tätowierung denkt? Um all das und wahrscheinlich noch viel mehr geht es in diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß und eine gute Zeit mit meinem heutigen Gast.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
So, ich bin heute zu Gast in der wunderschönen Ruhrgebietsmetropole Essen, in der Alfredistraße 23, glaube ich. Nein?
Hä? 28.
28, der Ilja korrigiert mich schon. Und das ist natürlich auch mein heutiger Gast. Die tiefste Stimme im Tattoo-Business, die mir so zumindest bekannt ist, Ilja Hummel. Hallo Ilja.
Ja, hallo. Ich weiß nicht, ob die tief ist, aber
ja, schön. Ich finde, du hast eine schöne, tiefe Grabesstimme und ich finde, wenn du das mit dem Tätowieren mal durch ist, solltest du vielleicht in den Synchronsprecherbereich.
Der Elmar Gunsch des Tätowierens.
Elmar Gunsch. Du musst mir gerade helfen. Ich habe ihn gerade nicht auf dem Schirm.
Also ich meine, der hätte auch so eine Stimme gehabt, so ein komischer bayerischer Nachrichtensprecher oder sowas.
Ja, okay, der hieß, okay, müssen wir.
Ich google das.
Endlich mal Hausaufgabe für die Leute, die das hören, Alter. Elmar, ja, okay. Der Ilja hatte mir im Vorfeld, wir hatten schon ein, zwei Mal telefoniert, der Ilja hatte mir gesagt, boah, ich will auf gar keinen Fall viel über Tätowierung sprechen, ich will auch nicht so viel über die Vergangenheit sprechen. Ich habe natürlich guten Mutes eingewilligt. Ich bin ja nicht bescheuert. Ilja, pass auf, du wirst darum nicht drum rumkommen, aber ich komme dir natürlich auch so ein bisschen entgegen, wenn du sagst, du willst viel über die Gegenwart sprechen und über die Zukunft. Wo ist Tätowieren denn deiner Meinung nach im Jahr 2030, in 10 Jahren?
Ja, ich denke, das wird sich wahrscheinlich so in den nächsten 2, 3 Jahren entscheiden. Ne? Also ich habe mich jetzt ja auch im Vorfeld dieses Podcast auch wieder ein bisschen mehr damit beschäftigt, sowas, was andere dazu sagen.
Ja.
Bin dann zum Beispiel auch über Talkshows gestolpert zum Thema. Und
du redest jetzt vom Tattoo Talk.
Ne, Tattoo Talk, ja. Ganz klar. Ne? Und, ja. Und dann sehe ich halt eben, dass wir auf der einen Seite halt so Sachen haben wie so große Firmen, die da einsteigen und ja, recht rücksichtslos einfach mal voranpreschen.
Ja.
Auf der anderen Seite Tattoo-Schulen, dass sich verschiedene Industrie- und Handelskammern nicht entblöden, da auch irgendwie mit einzusteigen. Und ich denke, das wird sich jetzt so ein bisschen auffasern, ne? So in so ein, ja, so ein bisschen sowas wie so Nagelstudios und vielleicht so Leute, die das richtig ernsthaft betreiben und möglicherweise sogar wieder in den Untergrund müssen, weil es anders gar nicht mehr machbar ist, das ernsthaft zu betreiben.
Vielleicht auch, weil dann diese Farbenproblematik, die im Moment da vor sich hinschwelt, ne, das hat ja auch zum Beispiel Randy Engelhardt in einem Tattoo-Talk gesagt. Er sagte so, ja, ey, wenn die mir alle Farben verbieten, dann muss ich wieder dahin, wo.
Genau so sieht's aus, ne? Also wenn ich Wenn das so endet, dass das tatsächlich diese beiden Farbstoffe tatsächlich verboten sind und man weiter vernünftig und schön arbeiten will, dann muss man das ja umgehen. Ne? Und dann hat man die Wahl, entweder Geld damit zu verdienen oder Künstler im Untergrund zu sein.
Was so ein bisschen ironiebehaftet ist, natürlich in deinem Fall. Wer Iljas Arbeit nicht kennt, seit einem geraumen Zeitraum arbeitet er ja nur noch in Grün und Blau, nicht, sondern Schwarz. Ne?
Ja, genau. Könnte mir jetzt alles herzlich egal sein.
Damit ist dir natürlich nicht.
Ist es nicht, ne? Weil ich hab ja auch, das habe ich auch schon irgendwo gesagt, ich weiß ja auch nicht, wo ich jetzt in 5 Jahren bin. Ne? Vielleicht habe ich in 5 Jahren ja auch beschlossen, ach, das war jetzt auch ein schöner Ausflug ins Schwarze und jetzt brauche ich auch wieder Farbe in meinem Leben. Ich sehe ich jetzt im Moment nicht am Horizont, aber oder das Ganze ist ja eine Reise. Das ist ja irgendwie für mich immer so ein bisschen so ein Weg gewesen und nicht, ja, nie ein Status quo, den ich halten will oder so.
Aber was, spinnen wir den Faden mal weiter, in 10, 15 Jahren, was würde dich das für dich persönlich bedeuten? Also wenn es auf der einen Seite so Nagelstudio-artige Läden gibt und dann auf der anderen Seite, oder ist dieses große Wort, was immer so geschwungen wird, Tattoo-Szene, ist das eigentlich für dich gar nicht mehr so greifbar oder überhaupt akut oder existiert die noch oder hat sich das eh schon so aufgefasert? Dann ist es da, die Farbrealisten gibt es und da gibt es die machen eher schmückendes Beiwerk. Ich glaube, der Chris Detmar hatte das mal gesagt, viele Leute, die wollen eher, das ist sowas eher wie ein Körperschmuck und gar keine Tätowierung. Ne?
Ich glaube, das ist schon tatsächlich länger nicht mehr existent. Ja. Ne? Also sowas wie eine Tattoo-Szene. Ich glaube, das ist, das hat eigentlich schon in den 90ern angefangen aufzuhören. Also das war, solange das eine sehr in sich geschlossene Geschichte, im Prinzip, das ist jetzt doof, das zu sagen, aber eigentlich so Leute in meiner Generation, das war der Anfang vom Ende.
Ihr wart der Sargnagel, der Erste.
Genau, ja? Ne? Ja. Das ist auch wenn wir vielleicht noch alle unglaublich bemüht waren und versucht haben, Traditionen zu wahren, aber eigentlich dadurch, dass das Leute von außen, also sprich Grafikdesign, Studenten und Punkrocker und sonst was von außen in
ohne Motorrad,
ne? Genau, ja, da reinkam, das war mit Sicherheit der Anfang von irgendwas der Anfang von irgendwas, was nicht nur gut ist.
Ja. Hast du, als du damals angefangen hast, Gegenwind gespürt von alteingesessenen älteren Tätowierern, die dachten so, wer ist denn der Typ mit den, ich weiß nicht, ob es da hattest du wahrscheinlich auch schon gegelte Haare und
Nee, eigentlich gar nicht. Aha. Also ich fand man hört das immer so, ja, dass Leute Gegenwind hatten. Ich empfand das nicht so. Also ich fand das ich versuche das gerade so für mich so zu rekapitulieren.
Ja.
So richtigen Gegenwind? Nee, nicht wirklich. Nee, eigentlich sogar selbst als ich den Laden aufgemacht habe, das ging ja alles relativ locker von der Hand für mich.
Wann hast du den Laden aufgemacht? 95, 96?
Aufgemacht, den Laden habe ich 97.
Damals noch in der Gerlingstraße,
genau,
gegenüber von der Polizeiwache.
Genau, zwei Straßen weiter, frühere Galerie gewesen.
Ja.
Mochte den Laden auch so sehr gerne.
Ja.
Nur, der hatte so ein paar Features, die dann für Vergrößerung nicht so gut waren.
Mhm.
Und ich habe dann ja relativ schnell auch viel Kontakt mit anderen Leuten gehabt in meiner Generation und darüber dann auch wieder andere Kontakte gekriegt. Also sprich in meiner Generation ganz klar Tom Mätes, Hennis und Olaf.
Ja.
Und dann auch zum Dieter und das war alles eher locker und nett. Klingt komisch, ist aber so.
Ja. Wobei das Ruhrgebiet auch da zu der Zeit, so Mitte, Ende der 90er, auch sehr kompakt war und du hattest eigentlich alles Gute an dem Tattoo Deutschland, was es damals so gab, das war ja hier alles, ne? Das war schon sehr, ne? Also im Umkreis von 80 Kilometern konntest du eigentlich so jeden Stil geil kriegen, so, ne?
Ja, definitiv. Also ich hätte zu der Zeit auch nicht gewusst, warum man in ein anderes Bundesland für eine Tätowierung reisen. Also klar, in ein anderes Land, ja, aber nicht in ein anderes Bundesland.
Ja, du bist damals, glaube ich, schon nach San Francisco geflogen, hast dich da tätowieren lassen und so weiter und so fort, ne?
Genau, also ich habe, da hatte der Andreas in irgendeinem, ich glaube in deinem Podcast auch drüber gesprochen.
Andreas Köhn, ja.
Über die Convention 93 in Amsterdam, da habe ich meine erste Tätowierung auch von Markus gekriegt.
Markus Pacheco.
Und,
was war das?
Bei mir war es, so ein ja, ich nenne das mal so eine Tentakel.
So ein Slime-Filler auf dem linken Unterarm. Ja. Ne?
Und bin dann auch, glaube ich, 96 das erste Mal nach San Francisco geflogen und habe mich da tätowieren lassen. Erst von Markus, dann von Scott Sylvia.
Hast du da was, diesen Jesus auf der Brust bekommen oder was war das?
Den habe ich lustigerweise in Mönchengladbach gekriegt.
Beim Andreas zu Hause?
Ja, irgendwie beim Andreas. Nee, in dem Laden, wo der Andreas gearbeitet hat.
Beim Toto damals?
Nee, Chris.
Ach, sorry. Ich glaube, bei Toto hat sich Andreas das erste Tattoo geholt. Genau. Irgendwie sowas. Nee, ja.
Chris hieß er, ne? Ja. Boah, ich weiß auch nicht, wie der Laden hieß. Auf jeden Fall.
Ja.
Da habe ich dann den Jesus gekriegt und dann habe ich hinterher die Maria auf der anderen Seite, die habe ich in San Francisco gekriegt.
Ja.
Aber da wüsste ich jetzt auch kein Jahr. Keine Ahnung.
Ich kann mich erinnern, ich war zum ersten Mal bei dir damals im ersten Laden, glaube ich, Liebe Hoffnung, 97, das war so Anfang 97, weil der Dirk Reuter mir von dir erzählt hatte, beziehungsweise ich hatte eine Tätowierung gesehen auf dem Unterarm von dem Fred Altmann, der mittlerweile 7-Eleven hat in Krefeld, einen Laden, seit ewig, und der damals, ich glaube, irgendein Praktikum gemacht hat beim Dirk. Die haben da, oder der hat dem irgendwas unterschrieben, der macht ein Praktikum. Das war so eine Nummer, so ich hatte nicht viel Ahnung von irgendwas, aber ich wusste, irgendwas wird sich da ein Gefallen gegenseitig getan oder so. Und der Fred, der hatte, wie gesagt, das war so 97 oder Ende, und der hatte auf jeden Fall ein richtig fettes Pin-Up von dir auf den Unterarm und eine richtig gut gemachte Unterarm-Tätowierung war zu der Zeit die totale Ausnahme. Und dann dachte ich so, boah, wer hat das denn gemacht? Ich hatte auch so klassische Tätowierungen eigentlich noch gar nicht gesehen, weil zu der Zeit gab es das gar nicht so. Und dann fiel dein Name und dann dachte ich mir so, Ilja Hummel, allein der Name, der weckt ja schon Assoziation. Also wenn ich mal so Oliver Plöger, Ilja Hummel, da kommst du auf jeden Fall besser weg. Genau, und dann bin ich mit dem Kumpel zu dir im Laden, Anfang 97, und da hingst du da mit dem Igor ab, Igor Manojlovic. Und ihr wart da, ja, wahrscheinlich so Mitte, Ende 20.
Ja.
So, ne? Und in dem Moment, ich wusste nicht so recht, wo ich zuerst hingucken soll. Der Laden, der mal eine Galerie war, der sah nicht aus wie ein Tattoo-Shop. Dann die Mappe von dir, die ich auch sehr beeindruckend fand. Und dann ihr als Typen. Ihr wart ja noch richtig blutjung, richtig die coolen Klamotten an und dann echt so bis zum Fingerglied schon knallebunt tätowiert. Und also sowas hatte ich vorher tatsächlich in Deutschland noch nie gesehen. Ich hatte mal Mike Ness von Social Distortion auf der Bühne gesehen. Und dann standet ihr da und das hat mich auf jeden Fall total geprägt und beeindruckt. Als du damals so bunt zu dieser Zeit und du noch relativ jung durch die Straßen gegangen bist, gab es da Reaktion? Kannst du dich noch dran erinnern? Weil das war schon, du bist schon extrem rausgestochen.
Damit, ja, ne? Zu der Zeit definitiv. Also das war auch noch eine Zeit, das war selbst wenn du auf einem Punkrock-Konzert warst und da war jemand ordentlich sichtbar tätowiert, da war das, hat man sich schon beäugt, wer ist das denn?
Ja.
Das ist jetzt ja vorbei, schon lange. Ne? Ja. Aber zu der Zeit war es schon noch sehr, sehr, dass die Leute geguckt haben. Ja. Also ich habe aber auch irgendwann schon kurz danach angefangen, fast nur noch langärmlich rumzulaufen. Also nicht, weil ich unangenehm berührt war von den Leuten, die gucken, sondern eher, weil ich unangenehm berührt war von den Leuten, die Gemeinsamkeiten finden, nur weil sie auch dann viel tätowiert sind.
Ah, okay. Also die sich da irgendwas herbei diskutieren, was eigentlich gar nicht ist. So, ja.
Ja. Ja, das fing dann nämlich, also ich spreche ja jetzt so von 97 und ich finde, hier im Ruhrgebiet fing das schon so in Ende der 90er an, dass das normaler wurde. Und dass Leute meinten, man wäre vom selben Stamm, weil man viele Tätowierungen hat. Und das fand ich nicht.
Ja. Es gibt auch wenig Leute, ich finde, die zu denen Tätowierer oder Tätowierer, der Beruf des Tätowierers passt wie zu dir, weil ich könnte mir dich tatsächlich schwerlich in einem anderen normalen Beruf vorstellen, weil du bist schon, ich glaube, ein selektiver Mensch.
Ja, ich glaube schon.
Soll jetzt gar nicht blöd klingen?
Nee, ich weiß, was du meinst.
Ja.
Ich habe lustigerweise im Vorfeld habe ich ein bisschen darüber nachgedacht, ob ich, weil du hattest ja auch ein paar andere Podcasts gemacht, da habe ich so ein bisschen reingehört und habe so überlegt, ja, was hätte ich sonst machen können? Und mir ist nicht wirklich was eingefallen. Also haben ja auch Leute so der Osti, der hat vorher richtig fertig studiert.
Ja, ja.
Da bin ich so rausgefallen. Ich habe das versucht mit dem Studieren, das hat überhaupt nicht geklappt.
Du hast was studiert?
Ich hatte zu der Zeit, war ich für Politik, Anglistik und Philosophie eingeschrieben. Das wäre jetzt eh nicht viel geworden, ne? Aber das hat auch gar nicht funktioniert. Ne? Also.
Aber so, vom Eindruck her, wie ich dich kenne, sind das auf jeden Fall Fächer, wo ich sagen würde, ey, da bist du vom Mindset her, glaube ich, nicht so ganz falsch.
Wahrscheinlich nicht, aber geklappt hat das trotzdem nicht.
Ne? Ja. Weil du dann auch das Tätowieren und das Zeichnen für dich entdeckt hattest und dann nur die zeitlichen Prioritäten eher andere
waren. Ja, ganz klar.
Ja. Was haben deine Eltern gemacht?
Mein Vater war Beamter, meine Mutter Buchhalterin.
Ja.
Also so, ich bin da schon sehr rausgefallen. Also mein Vater war da auch nicht sehr glücklich mit. Also.
Ja. Mit beiden wahrscheinlich nicht. Philosophie studiert und dann noch jetzt hat er einen Beruf. Jetzt ist er Tätowierer.
Albtraum, also war kompletter Albtraum.
Also Geschwister?
Nee, keine Geschwister.
Ja. Das einzige Kind.
Einzige Kind und dann noch das. Ne? Also das fing schon an mit dem Tätowieren lassen. Ja, das war schon nicht so toll.
Wann hast du dein erstes Tattoo gekriegt? Von wem?
85, Ralf Guttermann.
85?
Ja.
Krass. Wo war das? Welche Stelle und was für ein Motiv?
Oberarm. Ne?
Ist nicht mehr da.
Nee, der ist nicht mehr da. Ich habe auf dem linken Arm, habe ich dann 86 wieder was von Ralf Guttermann gekriegt. Das ist noch da.
Ja.
Das, was man Stray Cats Katze nennt, ist Bob Roberts Flash.
Ja, den hast du noch.
Den habe ich noch, ja.
Ja. Wie war das 86 beim Ralf im Laden bei Feinlein in Düsseldorf?
Du bist reingekommen und kamst dran. Und ansonsten, ja, also ich war da schon, denke ich, sehr eingeschüchtert und ich habe den auch für 20 Jahre älter gehalten als mich. Ich habe dann irgendwann
fetter Bart.
Bart, Biker. Habe dann irgendwann festgestellt, so viel älter war der gar nicht.
Nee.
Ja, aber da war man schon noch sehr, sehr klein. Und ich denke, das war auch richtig so.
Das war halt auch so ein Ding in der Gerlingstraße, in deinem ersten, glaube ich, Liebe Hoffnung Laden, weil du konntest von draußen schon, konntest du reingucken, du konntest alles sehen. Und vorher war ich in zwei Läden, das war einmal irgendwie von dir Gräuter, da hieß ja noch Tattoo Mosquito, auf so einem Maisfeld irgendwo, so eine Bretterbude.
Ja.
Und der andere war Diesel und Armin in Gelsenkirchen, weißt du, so zwei alte Biker und auch richtig die Schaufenster zugehangen, so damit bloß keiner mitkriegt. Ne? Und dein erster Laden war sofort so wie so eine Kunstgalerie halt. Ne? Hast du schon von außen gesehen?
Ja, da war es ja offen. Ne?
Was da abging. Ne? Gelernt hattest du aber in Krefeld beim Axel von Tattoo Alien, ist das richtig?
Genau.
Beschreib den Typ mal. Ich glaube, viele haben den nicht auf dem Schirm. Ich weiß noch, wie der aussah und was der so gemacht hat. Sehr spezieller
Mensch. Typ.
Ja.
Ich war auch nicht lange da. Im Prinzip gute anderthalb Jahre. Wie kann man den beschreiben? Er war ja auch von außen schon da reingekommen. Er kam ja auch nicht aus irgendeiner Szene oder so. Der war ja auch irgendwie Grafikdesign-Student-Dropout. Der sah
sehr obskur aus. Das war ein Riesentyp, eine Riesenkante. Und dann hatte der, glaube ich, immer Military-Hosen an, eine Lederweste drüber, blondierter Igelschnitt.
Ja.
Ne? Oder so ein Bürstenschnitt. Oh, keine sichtbaren Tätowierungen. Ich glaube, der hatte nur die Oberarme tätowiert, ne?
Also er passte eigentlich überhaupt nicht da rein.
Der passte nirgendwo rein, glaube ich. Ne?
Und der war uns irgendwie anfangs aufgefallen, weil er halt irgendwie auch was machte, was zu der Zeit spannend war, was zu der Zeit irgendwie ja schon sehr von den Amerikanern beeinflusst war, die halt auch spannend uns erschienen. Und,
Der hat so viel mit Chrom gemacht und der hat, glaube ich, mal eine Tanklasterladung gelb erworben, ne?
Ja,
alle Tätowierungen waren gelb von denen.
Ja, alles war gelb.
Ja.
Das hat auch nicht gehalten. Also das ist auch weg bei allen Sachen von ihm.
Ich glaube, du hast ein Knie von dem oder so, wo ganz viel gelb war. Ne?
Ja, also am Bein, das
ist weg. Ne? Ja. Aber der konnte auch richtig gut zeichnen. Ne?
Der konnte halt eben für die Zeit ausgesprochen gut zeichnen. Ich denke, viele Sachen waren einem damals nicht klar. Der hatte überhaupt keine Ahnung von dem, was er da genau genommen tut, weil der selbst jetzt ja auch keine Lehre in diesem Sinne hinter sich hatte oder so.
Aha.
Der hatte kein Traditionsbewusstsein und gar nichts. Er konnte einfach nur gut zeichnen und irgendjemand hatte ihm gezeigt, wie man ein bisschen tätowiert. Ne?
Ja.
Aber
trotzdem fand ich die Sachen, wenn ich die gesehen habe, war ein komplett anderes Level. Da dachtest du echt, die kam aus von einem Ami oder so.
Voll. Ne?
Ja.
Und das war auch das, was die Leute zu der Zeit dann ganz klar dahin gezogen hat. Ne? Und jetzt war das nach den anderthalb Jahren, wurde das relativ schwer da in dem Laden. Der Laden war sehr klein.
Ja.
Also.
Waren nur ihr beide da, oder?
Nur wir beide. Ja. Und das war im Prinzip ein Raum, ich würde sagen so 15 Quadratmeter. Mhm. Und da lief ordentlich laut Hausmusik die ganze Zeit.
Und, Alter.
Ja.
Die nicht du angemacht hattest.
Die, richtig, die ich nicht angemacht
habe. Sondern der tätowierte Alien, der Axel.
Und ja.
Das ist eine schräge Mischung.
Ganz
schräg. Das passt ja gar nichts
zusammen. Also das passt wirklich nicht. Ne? Ja. Und dann war es irgendwie, wurde es dann Zeit, da wegzukommen. Das war einfach. Und ich habe dann damals halt mit ihm ausgemacht oder mit ihm besprochen, ob ihm Essen weit genug weg ist.
Ja.
Und das war für ihn auf jeden Fall völlig in Ordnung.
Ja.
Und dann bin ich nach Essen gegangen, weil Essen hatte zu der Zeit genau zwei Läden.
Und welche da, waren das?
Das war einmal Tattoo-Too in der Lindengalerie.
Okay.
Kennt jetzt heute keiner.
Ich wollte gerade sagen, da klingelt bei mir, glaube ich, auch nichts.
Nee, muss auch nicht.
Ja.
Und bei dem anderen weiß ich noch nicht mal den Namen.
Und ich glaube aber, so ein Diesel und Armin, die waren überall im Ruhrpott. Ne? Das war so eine richtige
Kette. Der Diesel hat lustigerweise, ich hab dann, ich weiß, dass ich, während ich, glaube ich, den Laden noch am Renovieren oder am Fertigmachen war, war Kastrop Rauxel die Convention, da war ich mit Hennes und Olaf.
Da hast du dem Dirk Reuter den Hals tätowiert?
Das könnte das
ja. Flammendes Herz, glaube ich. Ja. Ne? Das fand ich auch so krass.
Ja, und ich weiß noch, da verteilten die dann vom Norrot hier in Essen, verteilten die Flyer, dass sie total tolle Räume für einen Tätowierer zu vermieten haben.
Okay.
Und ich war so, oh nein.
Also diese Rockkneipe Café genau. Nord.
Ja, wo jetzt dann der Diesel dann den Laden wegnehmen genommen hat.
Und, okay.
Aber ja, okay, ja. War kein Thema, aber trotzdem, das war so, oh nee.
Ja, aber ich meine, was hätten die Kunden bei dir gewollt?
Ne? Gar nichts.
Ja, damals.
Dementsprechend war es völlig egal. Ne? Ja. Aber aber trotzdem, oh, muss doch jetzt nicht sein. Ja.
Wie bist du denn überhaupt beim Axel gelandet? Also, keine Ahnung, du hast dich selber tätowieren lassen, hast dann angefangen zu zeichnen, klassisch. Ja. Hast du schon immer gezeichnet oder wegen des Tätowierens zu zeichnen angefangen?
Ich habe phasenweise immer gezeichnet. Es hat so Phasen gegeben, da habe ich viel gezeichnet, dann Phasen, wo ich gar nicht gezeichnet habe und dann wieder Phasen, wo es mehr war.
Du kokettierst auch immer ganz gerne damit. Ne? Du sagst immer, du wärst so faul.
Ja, bin ich.
Bist du tatsächlich?
Ja, bin ich.
Oder ist Koketterie? Ist immer die Frage, was die anderen machen. Vielleicht in deiner, du hast auch, glaube ich, eine andere Zeitwahrnehmung. Du kommst gerne zu spät, was man so hört.
Ja, das stimmt. Also ich komme aber auch zu einer Verabredung mit mir selbst zu spät. Das ist jetzt also auch nicht irgendwie, weil ich die anderen Leute irgendwie missachte oder nicht wertschätze. Das ist einfach, ich kriege das nicht hin. Mhm. Also ich kann mir vornehmen, selbst wenn es für mich gut ist, irgendwo um 6 Uhr zu sein, ich werde das nicht schaffen. Das ist so. Ne?
Das heißt, wenn man sich mit dir verabredet, kannst du 20 Minuten zu spät kommen und es ist immer noch alles fein.
Das
also der andere.
Ja, das sollte normalerweise so 20 Minuten ist normal.
Ja.
Nee, ich halte mich schon für faul. Also wenn ich manche andere sehe, bin ich faul.
Setzt sich das unter Druck manchmal?
Ja.
Vor allem durch Instagram wahrscheinlich auch und sowas.
Ja, ganz klar. Ganz klar.
Aber was macht das mit dir? Denkst du, okay, morgen fange ich ein neues Bild an? Oder ist es eher so, dass du noch lethargischer dadurch wirst, so nach dem Motto so, boah, Alter, ey, so kann ich eh nicht mithalten, so dann gehe ich noch mit dem Hund.
Ja, ich glaube eher so. Geh ich lieber mit dem Hund.
Dafür hast du ja extra zwei Hunde, ne? Ja,
drei,
musst du doppelt drei, so lang, drei sogar. Ja. Ja.
Ja. Nee, ich weiß nicht, ich denke, es gibt so viele Leute, die so fleißig sind, da kann ich gar nicht mithalten. Das ist aber so ein bisschen auch so diese Instagram-Krankheit, ne? Oder im Allgemeinen diese soziale Medien-Krankheit. Du siehst halt geballt all das Tolle, was 100 andere Leute machen. Mhm. Und du differenzierst ja gar nicht, dass das 100 Leute sind.
Nee. So eine Wand,
ne, vor die man läuft. Das ist mir irgendwann mal, ist mir vor vielen Jahren schon mal mit Flickr aufgefallen. Das war so einer der ersten Fotodienste.
Ja.
Und wenn man da genug Leuten folgte, dann dachte man auch so, ja.
Ich mache ja gar nichts.
Mein Leben ist echt kacke. Mhm. Ne, und das ist ja mit Instagram nicht anders. Das ist auch so,
Ja.
Diese riesige Wand von tollen Sachen. Und wenn man das wirklich mal aufdröseln würde, dann relativiert sich da, denke ich, einiges.
Was ich ja spannend fand, weil, wie gesagt, ich hatte das in der Form, wie gesagt, diese Tätowierung von Fred, die der da auf dem Unterarm hat. Ich glaube, du hast Fred hinterher irgendwann komplett zutätowiert. Ne? Ich glaube, der hatte, beide Arme, inklusive Hände, Brust von dir,
hatte relativ
Hals viel, auch. Ja. Das war schon richtig viel, ne? Aber diese erste Tätowierung, wie gesagt, die stach ja auch so heraus, weil er diese eine Tätowierung am Unterarm hatte von dir. Und da bin ich tatsächlich zum ersten Mal mit sowas, was man als traditionelles Tätowieren bezeichnen würde, in Kontakt gekommen. Wie bist du denn darauf gestoßen überhaupt?
Boah, gute Frage.
Weil das war einfach nicht verfügbar. Ich hatte sowas auch in Tätowiermagazin, in Tätowierfachmagazin zu der Zeit nicht gesehen. Punkt.
Ja, ich doch, wenn man ein bisschen gebuddelt hat.
CEO Jack habe ich mal gesehen, der ist mir aufgefallen.
Mhm. Ne, aber das war halt schon, du musstest halt schon so ein bisschen buddeln. Ne? Also ich habe relativ früh angefangen, richtig massiv amerikanische Zeitungen auch zu kaufen. Also sprich, das war so Skin Art, das war von der Outlaw Biker Tattoo Revue, irgendwie so eine Zeitung, die gab es seit 91. Mhm. Die kriegt es dann aber auch nur irgendwie am Bahnhof für
klar.
20 Mark oder also so Unpreise. Aber da fing das dann irgendwann an, dass da plötzlich so Eddie Deutsche drin auftauchte.
Timothy Hoyer, Aaron Kane,
genau,
Guy Aitchison.
Und halt all diese eher modernen Sachen, aber eben auch so Leute wie Dan Hicks oder wer noch zu der Zeit? Gute Frage. Freddie Corbin. Mhm. Und da tat sich schon so ein ganzes Universum auf. Und irgendwie war ich schon immer jemand, der so ein bisschen auch geguckt hat, wo kommt irgendwas her? Und dann fängt das halt an, dass du anfängst, ja okay, dann endest du halt bei traditionelleren Sachen. Ne?
Und sowas wie Marcos Pacheco oder ein Grimy, ich glaube Grimy war damals noch so gar nicht, sowas zu machen, das hatte ich eigentlich nicht inspiriert?
Wir haben das ja alle so ein bisschen mal versucht. Also ich weiß, das Herz, von dem du gerade gesprochen hast, was der Dirk Reuter auf den Hals gekriegt hat, das hatte auch die berühmte 90er Jahre türkisfarbene Kante. Ne?
Ja, ja, okay. Das ist Licht von Seiten, von der Seite oder von unten oder
genau,
so.
Genau.
Ne? Ja, Gegenlicht.
Ja. Ja. Und aber so richtig gekonnt habe ich das auch nie. Ne? Also so diese riesigen Konzepte, die Markus auf Arme gemacht hat, wo so irgendwelche menschlichen Körper dann da irgendwie so den halben Arm einnehmen, konnte ich nicht. Ich habe es versucht, ne? Wie alle. Ne?
Hast du mal so Zeichenunterricht oder so gehabt?
Nee.
Oder sowas? Sowas auch nicht?
Nee, auch nicht.
Oder mal mit anderen Tätowierern dann gezeichnet? Vielleicht mit dem Axel? Konntest du da was von ihm mitnehmen?
Nee,
auch
nicht. Nee, gar nicht. Weil er hat fast alles auf dem Körper vorgezeichnet.
Krass. Das ist, was das natürlich auch total seiner Zeit voraus
völlig, ist. Völlig. Ne? Also ich habe fast in 90% aller Fälle. Also zumindest wenn er relativ frei tätowieren konnte, hat er es drauf gemalt. Mhm. Das war einfach bei ihm normal, das dann so zu machen. Klar, er hat auch Sachen nach Flash gemacht oder so, aber unheimlich häufig einfach drauf gemalt.
Und konntest du damals bei ihm im Laden schon so traditionell, aber ich meine, das hat doch keiner verstanden. Hast du nicht irgendwann, als du anfängst, damit so eine riesen Durststrecke gehabt, so nach dem Motto, so Alter, keiner will meinen Scheiß, den ich machen will? Oder hast du zu der Zeit auch noch Tribals gemacht, um das so ein bisschen, um die Kohle reinzukriegen?
Im Prinzip alles gemacht, ganz klar. Ja. Ne? Und es gab aber so ein paar Jungs, die hatten da Bock drauf.
Auf die traditionellen.
Genau. Ja. Ne? Und dann hat sich das so irgendwie einfach so weiterentwickelt. Ne? Hat der den mit angeschleppt, dann kam hinter ein Haufen Hardcore-Kids aus Münster an. Und viele Sachen von denen, die man jetzt aus heute, also die wir jetzt hier traditionell nennen, wenn ich die jetzt aus heutiger Sicht sehe, waren die gar nicht so traditionell. Da war dann noch immer das Hufeisen schon ganz schön verchromt oder so.
Wo,
auch traditionell hat sich ja
total verändert.
Völlig verändert. Also das zumindest das, was Leute darunter verstehen.
Ja. Ich finde ja tatsächlich, in Deutschland hat Chris Detmar dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Twist gegeben. Ja. Ne? So vor 10, 12 Jahren, als der auf einmal so präsenter wurde, dann haben die Leute ja schon am Anfang gedacht, so wie naiv kann eine Rose denn aussehen? Ist das überhaupt richtig so oder was auch immer? Ne?
Genau.
Ja. Und die Sachen haben sich schon sehr von deinen Sachen unterschieden oder von die der Tom gemacht hat oder so. Ne?
Ja.
Das musste man ja dann auch erstmal schnallen
wieder. Richtig. Ne? Und jetzt heute ist ja so die neueren, traditionellen Sachen, das ist ja häufig so ultra cleanes Zeug. Und die ganzen Älteren machen alle eher so looses Zeug, wie sich das so schimpft oder so. Dann, keine Ahnung. Also ich denke halt, ne, das zeigt ja auch, eine traditionelle Rose in 3 Jahrzehnten sind auch 3 verschiedene Sachen. Ne?
Das, ja.
Das ist halt so. Ne? In den 90ern, die sieht völlig anders aus als die in frühen 2000ern.
Ja.
und so weiter.
Wenn du damals in den, ich weiß noch, du hattest mir damals schon, ich glaube 97, 98, da habe ich mich von dir tätowieren lassen, da hattest du mir schon ganz wie von Henry Goldfield erzählt, der so super schöne Rosen machen würde und dann kam irgendwie, ich glaube ein paar Wochen später ein Tätowiermagazin und da war ein Bericht über den und ich dachte so, voll der alte Opa, so, ne? Und ich habe das überhaupt nicht verstanden, wie du den da so feierst. Und ich habe mir die Sachen immer angeguckt, immer, kapier ich nicht. Ne? Ich habe das einfach nicht verstanden. Wie war das in den 90ern, als du damals schon so hart tätowiert in die USA gereist bist? Weil zu der Zeit waren USA-Reisen, das war auch noch special, ne?
Ja, schon. Wobei, das ging, weil ich da immer in Frauenbegleitung war. Ich habe lustigerweise so meine ersten richtig ätzenden Einreisen in den USA, habe ich so 2010 gehabt oder so.
Aha.
Also so mit extra Verhör und solchen Sachen, wenn ich alleine in die USA gereist bin.
Was selbst dran schuld? Was eine doofe Antwort gegeben? Oder?
Nee, noch nicht mal.
Gar nichts?
Nö. Einfach nur zwei Einreisen in einem Jahr oder so. Das hat dann auch gereicht für Zusatzinterviews. Die augenscheinliche, ich weiß gar nicht, hatte das der Osti erzählt?
Der Osti, der hatte auch mal so eine Einreisegeschichte.
Ja. Und lustigerweise, also ich hatte die jetzt am Wochenende gehört und ich habe fast die gleiche Geschichte mit dem, oh ja, hier auf meinem Bildschirm steht sie in Vorstrafe.
Ja, erstmal so verunsichern so, ne? Ja.
Genau die gleiche Nummer. Also scheint wirklich so nach Handbuch zu sein.
Ja, genau. Wenn du mal keinen Bock auf einen hast, erstmal das so, ne?
Aha. Aber so in den 90ern lustigerweise nicht. Also das war entspannt.
Wenn du dann, keine Ahnung, in den Laden gekommen und so ein Markus Pacheco, kannte der dich dann schon, weil er dich in Amsterdam schon tätowiert hatte?
Boah. Ja, wir hatten ja vorher geschrieben.
Ah, okay.
Ich weiß gar nicht, beim ersten Mal. Doch, das war schon E-Mail beim ersten Mal, oder? Boah, ich weiß es nicht.
Kann eigentlich fast nicht, oder?
Doch, ich glaube schon.
Vor den 2000ern Mails geschrieben?
Ja, hat man. Ich hab auch schon, ich glaube 1997 hatte ich schon eine Webseite mit dem Laden.
Aha.
Also die war dann auch bis 2005 die gleiche.
glh/cityweb.org oder so.
Irgendwie sowas und irgendjemand hat die mal fertig gemacht und die Sachen waren ja sehr statisch, weil es ja nicht so, ach ja, ich lade mal neue Bilder hoch oder
Nee, die waren dann da ewig, ewig drauf.
Aber ich habe sehr früh eine Website gehabt. Also vielleicht auch jetzt 98, auf jeden Fall noch vor 2000, ganz sicher.
Du sagtest gerade, du warst 2010 und hattest da so ein Scheißerlebnis in den Staaten. Warst du da auch viel in Tattoo-Shops noch unterwegs?
Gar nicht.
Wahrscheinlich nicht, ne? Hätte ich jetzt auch getippt.
Nee, gar nicht. Da war ich nur zum Fotografieren da.
Ja,
also
ja.
Für nichts anders.
Da kommen wir später vielleicht noch drauf. Du fotografierst sehr gut und sehr gerne. So, dann hast du den Laden in der Gerlingstraße eröffnet und der lief relativ schnell, glaube ich, gut. Also du hattest immer zu tun. Dann kamen irgendwann auch Leute dazu. Der Tobi hat, glaube ich, immer mal bei dir gearbeitet.
Genau. Und der Christian.
Stimmt, von Blackbook in Düsseldorf.
Genau.
Da war ich tatsächlich dabei, als der seine allererste Tätowierung gemacht hat.
Ja, schön.
Auf einem Kumpel. Ne? Da saß er auch und meinte so, stimmt, Alter, du hättest das gewesen sein können. Ja. War das easy für dich, Chef zu sein?
Nee. Gar nicht. Also ich kann das bis heute, glaube ich, nicht wirklich. Also,
ach so, ich hätte jetzt gedacht, so, ne, war kein Problem, fiel mir voll leicht.
Nö, ich glaube, ich kann das bis heute nicht wirklich. Also ich habe ja auch keinen Laden aufgemacht, weil ich Bock hatte auf einen Laden. Ne? Das ist so, was man immer denkt. Ne? Aber ich wollte einfach nicht mehr in einem Raum sitzen, wo Hausmusik läuft. Das ist tatsächlich alles. Ne? Und es gab jetzt aber auch nicht 50 andere Läden, wo man mal gucken kann, ob da irgendwie passt oder so, sondern ja, was mache ich denn jetzt? Ja, ich mache einfach einen Laden auf, fertig.
Du wusstest, was du nicht willst.
Ja.
Du wusstest nicht, was du willst, aber du wusstest, was du nicht willst. Ja.
Auch, und dementsprechend, ich glaube, ich kann das heute noch nicht wirklich Chef sein oder so. Also. Wobei, wahrscheinlich müsste man die Leute fragen, die bei mir gearbeitet haben.
Ja, aber sagen wir mal so, ich meine, wie lange hast du den Laden? Wie 25 Jahre?
Ja, bald dann jetzt, ne? 97 aufgemacht.
Ja, 23 Jahre jetzt.
Ja.
Ne? Ja. Was warst du zu der Zeit für ein Typ? Hast du dich sehr von dem Ilja Hummel im Jahr 2020 unterschieden? warst viel feiern auch? Hast du so dieses klassische Ding, viel Kohle an der Tasche und alle finden einen geil? Und
zu der Zeit nicht. Ja. Zu der Zeit, also als ich den Laden aufgemacht habe, war ich, denke ich, eher ruhig. Es hat dann irgendwann, so irgendwann in den 2000ern hat es nochmal so eine Phase gegeben, wo ich dachte, ja, jetzt muss auch mal ein bisschen was passieren. Und jetzt bin ich wieder so wie da, also eher so, dass nichts passiert.
Inwiefern musste was passieren? Du bist viel weggegangen.
Ja, viel weggegangen.
Ja. Wir sind mitten in der Corona-Scheiße.
Ja.
Es ist 17.15 Uhr und das Telefon schellt.
Ja, schön.
Warum?
Keine Ahnung, warum hier jemand anruft. Auf jeden Fall gehen wir nicht dran. Aber das machen wir sonst auch nicht. Also dementsprechend ist das kein Unterschied.
Der Axel ist da dran. Das live gehört.
Der hat das gehört und sagt, so geht das nicht.
Das war keine Hausmusik.
Das war
Deep Gabba Rave.
Ja,
schön, da geht das. Ja, wir ignorieren es einfach.
Ja, das Beste.
Woran ich mich erinnern kann, ich hatte mich dann auch viel woanders beim Hennes tätowieren lassen und so und war dann eine Zeit lang nicht bei dir. Im Laden und dann war das so, weiß ich nicht, 99 oder so und da kam ich zu dir in den Laden, in der Gerlingstraße, wie gesagt, das war eigentlich eine ehemalige Kunstgalerie mit einem riesen Tresen und hohen Decken und so und ich kam da rein und ich dachte, mich trifft der Schlag. Du hast dir da irgendwie so ein Bretterverschlag, so eine Bude da, wie so ein kleines Gartenhäuschen in den Laden setzen lassen. Und der Tobi, der hast da auch nur so zuckte mit den Schultern und so verdrehte so die Augen. Und ich hab's nicht geahnt, Alter. Was war das? Was hast du dir da?
Ja, das war so, wir waren dann zu dritt ja für eine Zeit und das wurde halt räumlich immer schwieriger. Und das war dann letztendlich auch der Grund, warum wir hier oben hingegangen sind. Also
ja.
Ich wollte halt nicht mehr dauernd Leute sehen und
das hattest da du da drin nicht sogar eine Kamera?
Lassen? Ja, hatte ich. Ja. Aber es war halt keine dauerhafte Lösung. Das war mir klar, als das Ding stand, war klar, dass das ist keine dauerhafte Lösung. Ne? So.
Wer hat das Ding denn da reingebaut?
Boah, so ein Schreiner.
Ne? Achso, okay. Kunde,
ja. Ne? Ja.
Dann wahrscheinlich fünfmal nachgefallen und sie wollen das wirklich.
Ja, das Problem war auch, es ging aber auch nicht wirklich anders, weil der Laden hatte eine Fußbodenheizung und du konntest nichts am Boden festmachen. Und
okay.
Ganz, ganz
abstrus. Ja, ja.
Das war, letztendlich war das dann einer der Gründe, warum wir umgezogen sind.
Ne? Ja. Aber das sah sehr obskur aus.
Ja, weiß ich. Das war, zumal wenn man reinkam, auch da fast direkt Vorrand.
Ja, ja. Also. Und dann vor allem auch so für Kunden, die sich dann vielleicht vom Tobi haben tätowieren lassen, die dich einfach nicht gesehen. So, was ist denn da drin? Ja, ist der Chef. So, okay.
Ja, so ein bisschen so war es. Ne?
Alle so in Vorstellung, wie sieht der denn bloß aus?
Irgendwie so, dass man den nicht vorzeigen kann, auf jeden Fall.
Ja. Das war eine ziemlich, also die Gegend ist da so, geht so.
Mhm.
Was war so ein Erlebnis, was du damals, was immer so in deinem Hinterkopf geblieben ist, wo du dachtest, so, boah, ey, Essen, ey, vielen Dank, du Arschloch.
Es gab eine Frau, die hat da irgendwo in dem Block gewohnt, die hatte einen Unterschenkel amputiert.
Mhm.
Und die kam öfter mal rein, so ein bisschen zum Quatschen.
Ah ja.
Also jetzt wollte keiner wirklich mit der quatschen, weil die roch auch nicht so gut.
Ja.
Und die hatte immer so tolle Ideen. Also sie wüsste da jemanden, den man mal erpressen könnte.
Und du so, ich bin ganz Ohr.
Ja, ja, oh, hochinteressant. Nee, und die hat dann auch irgendwann mal erzählt, warum ihr der, also sie war natürlich unglaublich angepisst, weil sie keinen Rollstuhl bezahlt kriegte von der Krankenkasse.
Aha.
Und hat dann aber auch erzählt, warum der Unterschenkel fehlt und die hatte versucht, sich umzubringen und war vor eine einfahrende U-Bahn gesprungen, aber wohl ganz am Ende und dann ist sie nur über das eine Bein gerollt oder so.
Alter.
Und die war eine Zeit lang, war die richtig oft da, also viele Kunden aus der Zeit kennen die.
Ja.
Aber ja, hat keiner mit ihr zusammenarbeiten wollen.
Und die wollte auch nie ein Tattoo haben.
Nee, wollte ich nicht. Nee.
Alter, ja. Die kam dann immer vorbei.
Aber die passte da ganz gut in die Ecke eigentlich.
Ja. Also
nichts gegen die anderen, die da wohnen, aber.
Ja.
War das Zufall, dass in 97, als ich da zum ersten Mal bei dir im Laden war, dass der Igor da rumhing? Oder ja. es gab den Tom und Mattes in Köln, dann gab es den, ja, der war noch ein bisschen älter, aber Kai Schmidt in Duisburg, dann gab es den Hennes und so, den Olaf. Ihr wart wahrscheinlich schon untereinander schon, ihr wart quasi die jungen Wilden wahrscheinlich für die ganzen älteren Biker-Tätowierer, die auf einmal was ganz Neues machen, anderen Look fahren, andere Musik hören.
Ja, denke ich schon. Also es war jetzt kein Zufall, der war schon öfter da. Der hat ja auch ein paar Sachen von mir.
Ja.
Und hat er ein paar Sachen von mir? Ja, doch.
Aber am Hals hast du ihm nichts gemacht. Er hat sich, glaube ich, weglasern lassen alles. Ne? Ich glaube, das von Dieter war das, glaube ich.
Ja, ich glaube, ja.
Ja.
Ja klar, jetzt weiß ich auch wieder, was er hat. Ich muss kurz überlegen. Ja, ja. Irgendwas mit Peak und solchen Sachen.
Ja.
Wir hingen ja schon irgendwie alle so zusammen. Also dementsprechend war es jetzt nicht Zufall. Er war jetzt nicht nur einmal da.
Ja, ja.
Er war schon öfter da.
Ja.
Ja. Ja, jetzt.
Hast du die Zeit, wie hast du die in Erinnerung? So, verklärt man sowas? Weil das für einen ja selber wahrscheinlich, für mich, selbst nur für mich als Kunden, war das eine deutlich aufregendere Zeit, was das Tätowieren angeht, als heute. Und für dich wahrscheinlich noch mal ganz anders, weil, naja, seitdem sind 25 Jahre vergangen und das ist dein Daily Business, ne?
Ich glaube, man neigt dazu, das zu verklären. Ja, also das, natürlich hat das, oh ja, Aufbruchstimmung, dies, das, bla bla, aber auf der anderen Seite, wenn ich dann so überlege, ne, ist das wirklich so toll, sich die Nadeln selber zu löten? Ist das wirklich so toll? Dann versuche ich es mal mit der Farbe, ob die besser reingeht als die Farbe. Da ist ja heute schon vieles deutlich einfacher und angenehmer. Ne? Oder ist das wirklich so toll, sich zum Beispiel, ja, ich möchte eine traditionelle Rose haben. Ja, boah, ich habe gar keine Ahnung, wie eine aussieht. Aber da bei dieser einen Zeitung, da war irgendwo so ganz im Hintergrund war eine zu sehen. Ich kopiere die mal auf 500% größer.
Ja, okay.
Ist das wirklich alles so toll? Ich glaube nicht.
Aber ich meinte eher so in deinem eigenen Mindset.
Mhm.
Ich glaube, in der Natur der Sache, dass dir das damals mehr Spaß gemacht hat, weil es einfach neuer war.
Ja, und es war ja halt weil alles so für mich so unbekanntes Terrain war halt unglaublich spannend. Ne? Und das geht natürlich flöten, ne? Ganz klar. Also doppelt flöten, einfach einmal deshalb, weil es für mich mehr Routine wird.
Ja.
Und aber auch eben, weil alles ja normaler und auch belangloser wird. Ne?
Ja. Ich glaube, das war so Ende MySpace, Anfang Facebook-Zeiten, wo es auf einmal so sehr viele neue Tätowierer gab, da hatte ich dich nicht mehr so präsent auf dem Schirm. Gab es irgendwann so einen Übergang von diesen ganz traditionellen Sachen, die du damals gemacht hast, zu dem heutigen, was ja schwarz-kupferstichartig, keine Ahnung, Blackwork ist? Gab es da irgendwie so eine Transition, so einen Übergang, oder war das wirklich von einem Tag auf den anderen und ich habe das einfach noch nicht mitgekriegt?
Nee, es war, ich glaube, es war schon ein Cut, aber der war noch ein bisschen anders. Also ich komme ja schon noch aus der Generation, wir hatten ja gerade schon das mal kurz angeschnitten, dass ich eben jetzt nicht nur Jungs hatte, die Traditionals wollten, sondern eben auch Tribals gemacht habe und dies und das. Und ich habe das ja auch schon noch so für mich gelernt, dass man Dienstleister ist. Und allein schon aus wirtschaftlichen Gründen habe ich halt auch immer alle möglichen Sachen angenommen. Also sprich eben auch Wikinger oder...
Ja, oder japanische Sachen hast du auch gemacht. Ja,
japanische,
ne?
Sachen, was auch immer. Ja, ne? Und irgendwann habe ich einfach festgestellt, so um mich rum passiert es zunehmend, dass Leute sich immer mehr spezialisieren und immer unglaublichere Sachen raushauen.
Wann war das? So 2010 oder sowas?
Ja, ich denke so 2010, vielleicht ein bisschen eher auch noch. Mhm. Während ich so in so einer Dienstleisterbelanglosigkeit irgendwie völlig verkam. Ne? Mhm. Also sprich, ja, okay, ich...
Alles, was
auf den Cupcake mache ich ja auch noch die Kirsche und die Sahne oben drauf. Oh ja, helles Blau, klar. Und dies und das und immer unglücklicher war mit dem, was ich da gemacht habe.
Also offensichtlich geht es einem gut, weil man verdient solide das Geld.
Ja.
Ne? Aber eigentlich rumort es in einem und du denkst so, das ist ja eigentlich nicht richtig, was ich mache.
Und ja. das wurde halt wirklich immer schlimmer. Also und das hat sich auch definitiv in meiner Arbeit ganz klar wiedergespiegelt. Das ist jetzt, ich höre immer alle, ne, die erzählen, dass sie immer volle Power sich Mühe geben, schön zu tätowieren. Also wenn die sich wirklich alle immer so Mühe geben, dann wundere ich mich teilweise über die Ergebnisse. Mhm. Also ich weiß, ich habe nicht immer schön tätowiert. Und ich habe da Tage gehabt, wo ich so lustlos war, dass das echt weh tut. Ne?
Mhm. Und kannst du das dann oder konntest du das dann überspielen oder zerrt das dann noch mehr an einem? Dann ist man abends noch müder?
Du kannst das in so einem gewissen Rahmen überspielen und du bist am Abend noch müder. Mhm. Das ist dann so das Ergebnis, glaube ich. Ne? Also und ich weiß halt, dann gab es so Tage, da sitz ich dann hier und dann habe ich einen Kunden, der möchte irgendwie haben, wie Samson den Tempel zerstört. Hier, biblisches Motiv, klingt erstmal total toll. Mhm. Aber der kommt irgendwie mit zwei Comic-Vorlagen an.
Dann der eine war der Samson aus der Seeseinstraße.
Ja, so ungefähr. Nee, nicht ganz so.
Ja, ja.
Nee, so beides so Muskelmänner-Homo-Comic-Vorlagen.
Ja. Tom of Finland meets.
Ja, genau. Ja. Ne? Und möchte die dann irgendwie gemixt haben. Und ich sitze da und ich habe keine Ahnung von dem, was ich tue. Und ich finde es grauenhaft. Ne? Und sitze dann da auch mit diesen zwei Leuten in dem, also war noch ein Kumpel dann von ihm mit, der hatte auch irgendwelche Sachen im Gesicht, aber jetzt nicht irgendwas Schickes oder so, sondern schon so Essener Kernassis.
Ja.
Und du sitzt da und zeichnest dir einen zurecht an irgendwas, wo du erstens keine Ahnung von hast und zweitens überhaupt keinen Bock drauf.
Schlimm.
Und kannst dir dann noch von dem Gesicht zertifizieren, anhören, was für einen geilen Job du hast. Mhm. Dass du ja da machst, worauf du Bock hast.
Und ich weiß, dass vielleicht solltest du nicht nur Synchronsprecher werden, sondern auch Schauspieler, lieber Ilja. Ja,
wahrscheinlich.
Ja, da musst du doch fast Schauspieler.
Also ich weiß, das war fast ein Schlüsselerlebnis, der Tag, ne? Wo ich dachte, das geht auf keinen Fall so weiter. Weil wenn das so weitergeht, dann mache ich es nicht mehr lange. Ne?
Ja. Wie lange hatte das schon so in der rumort? Klar, das war dann Schlüsselerlebnis, aber ja. Ging das über 2-3 Jahre oder so?
Boah, bestimmt. Ja. Bestimmt. Ne? Also vielleicht sogar länger. Also vielleicht hat es vorher sogar schon unmerklich angefangen oder so.
Konntest du dich mit jemandem da ernsthaft austauschen? Also du hast ja wahrscheinlich nicht den Leuten gesagt, mit denen du zusammengearbeitet hast, so, boah, ich habe voll keinen Bock mehr oder so. Das macht man ja dann auch nicht, oder?
Nee, nicht wirklich. Nee, ich habe mich da eigentlich auch gar nicht ausgetauscht. Ich habe das erstmal so für mich irgendwie alles so sacken lassen über die Zeit. Und ja. Ich glaube schon, dass, ja doch, austauschen ist vielleicht das falsche Wort. Ich habe das schon hier reingetragen.
Rauskotzen.
Die Leute haben das schon
mitgekriegt. Du hast abgekotzt.
Ja,
über,
ja. Abgekotzt. Die Leute, die hier im Laden gearbeitet haben, die haben das schon mitgekriegt.
Mit wem hast du damals gearbeitet?
Ja, gute Frage. Mit Conny.
Der Konrad,
ja,
der heute genau. Immer noch da ist. Ja. Sonst keiner?
Nee, zu der Zeit glaube ich nicht.
Ja.
Ne? Ja. Und der hat das schon live miterlebt. Also das war aber auch, also da waren auch wirklich gehäuft solche Sachen dann bei mir in der Mappe. Ne? Dann so die klassischen Jungs, die reinkommen mit dem Foto von Dwayne The Rock Johnson. Ne? Mhm. Hier, das Ding will ich auf dem Oberarm haben. Ne? Und man muss dir erstmal erklären, ja, Alter, du hast aber einen Oberarm, der ist nicht halb so groß wie der Oberarm von ihm. Und ganz ehrlich, ich habe da auch keine Ahnung von.
Ja.
Ja, wie ist das denn, wenn ich jetzt richtig zulege, so muskelmäßig? Alter, du kannst so viel trainieren, wie du willst. So viel wird das nicht.
Ja. Ne? Du wirst auch niemals nach L.A. ziehen.
So sieht's aus. Ne? Und das häufte sich, solche Sachen. Das wurde für mich irgendwie immer schlimmer. Ne? Und ich habe irgendwann, das war dann auch nicht so, ich wusste jetzt auch nicht so, was ich will. Also ich wusste nur, was ich auf keinen Fall mehr will. Und dann habe ich halt angefangen, Sachen nicht mehr anzunehmen. Ne? Also ich habe nicht angefangen, jetzt Leute wegzuschicken. Ich habe doch 2, 3 habe ich sogar weggeschickt. Weil ich hatte dann tatsächlich irgendwann mal eine Woche, da standen 3 so Dwayne The Rock Johnson Treibel.
Und du konntest dann auch nicht sagen, hey, der Conny macht das?
Nee. Ich hab das aber von Anfang an versucht, so diplomatisch wie möglich zu machen, weil, weil ich es jetzt kacke finde, sind das ja nicht unbedingt dumme Schweine, die ich kacke behandeln muss oder so.
Ah, ja.
Ich habe dann zum Beispiel eben bei diesen Maori-Geschichten oder so, habe ich den Leuten halt dann gesagt, ja, pass auf, du kannst nach Witten fahren, da sitzt der Colin.
Colin.
Der hat richtig Plan davon.
Ja, ja, ja.
Und da kriegst du sowas in richtig gut, weil ich kann dir da vielleicht irgendwie so einen Abklatsch von machen, geht aber nicht halb so gut. Ich habe keine Ahnung, was ich da tue.
Ja, vor allem, wenn bei solchen Sachen Fehler drin ist, das sieht auch jeder Blinde im Krückstock. Ne?
Und das Schöne war dann jetzt in dem Fall zum Beispiel, dadurch, dass das Witten war, was jetzt nicht richtig weit ist, aber war zumindest ein bisschen. Die Leute, die sowas dann wirklich tatsächlich ein bisschen Interesse daran hatten, die sind dann auch tatsächlich dahin gefahren und haben so ein Ding richtig gut gekriegt.
Ist ja nicht München so, fahr da hin, easy. Ne? Ja.
Und die Leute, die nur meinten, ich brauche so ein Ding, die haben das dann hier irgendwo gekriegt von irgendjemandem, der keine Ahnung hatte. Ne? Und das fand ich dann irgendwie auch ganz gut. Ich weiß, ich habe dann auch irgendjemand davon irgendwann dann auch mal nochmal tätowiert. Der wollte dann irgendwas anderes und sagte, boah, Alter, super, damals Witten hier, ist total schön geworden.
Ja.
Ne? Und so habe ich das aber auch immer versucht. Ich habe nie den Leuten gesagt, boah, das ist Kacke, was du willst oder so. Mhm. Kann ich auch gar nicht. Also so jemand an der Theke so was, um die Ohren hauen. Das ist, denke ich, auch meine große Schwäche. Also deswegen ist mir das ja überhaupt passiert, dass ich irgendwann da gesessen habe und nur noch Kacke gemacht habe. Ne?
Ja.
Ja, klar, mache ich. Mhm. Anstatt einfach zu sagen, Alter, nee.
Wäre das anders gewesen? Hattet ihr damals einen Shop?
Zu
der Zeit nicht. Ne. Ah, okay, das ist natürlich auch nochmal ein Riesenunterschied, wenn du den Leuten das persönlich sagen musst oder ob da irgendwie so ein Puffer zwischen ist, der sagt so, machen wir nicht, du kriegst davon ja gar nichts mit dann, ne? Im Zweifelsfall, ja.
Genau.
Ja, aber dann war Stilfindung angesagt. Ja. Ne? Was machst du als nächstes?
Ja, und dann habe ich einfach immer weiter ausgedünnt. Ne? Und irgendwann merke ich dann auch,
der Conny musste dann Nachtschicht machen, weil genau. Ich musste ja weiterhin meine Sachen bezahlen.
Ja, muss ja mehr arbeiten. Nee, und klar, ich hatte auch von Anfang an erstmal Schiss, bleibt da hinterher genug zu tun. Ne? Also als ich angefangen habe auszudünnen, war ich glaube ich fast 4 Monate ausgebucht. Und dann am Ende, das wurde natürlich immer weniger. Ne?
Klar.
Und dann mal war das irgendwann ein Monat oder so. Ne?
Ja, aber auf der anderen Seite könnte man ja denken, okay, dann hast du mehr Zeit, um vielleicht auch was Neues für dich wieder, und das hast du dann gemacht.
So war es dann ja auch
irgendwie.
Ne? Und dann am Ende blieb halt dann tatsächlich ein bisschen grafischer zu arbeiten.
Warum?
Weil ich es einfach spannender fand. Ne? Ja. Und ob das jetzt das Ende der Fahnenstange ist, weiß ich gar nicht. Ne?
Also, aber beschreib mal den Stil, beschreib mal in deinen Worten das, was du gerade machst.
Also ich finde, ich sag mal, es sind so ein bisschen so habe ich auch schon in irgendeinem anderen Interview gesagt, aber ist egal, sind Tattoos fürs Altersheim.
Zeitlos?
Ziemlich zeitlos.
Nur schwarz?
Richtig, nur schwarz. Schon um eine ziemlich hohe Ernsthaftigkeit bemüht.
Ja.
Also
Klischee umschiffend, würde ich einfach mal sagen. Ne?
Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ne? Ja. Also so, da ist ja, und ich glaube, den kannst du eben auch als 80-Jähriger vorzeigen und da sagt keiner, naja, ne?
Da ist keine, genau, da kann man nicht sagen, das ist 2003 bis 2006 und die pinke Kirsche da oben.
Ja.
Ne? Ja.
Ne, das ist, kann man auch im Alter noch mitleben und angeben im Altersheim.
Weil es Abbildungen sind und eine Bildsprache, die auch in einem Buch von 1830 oder so hätte stattfinden können.
Und es ist halt auch, kommt mir auch von daher ein bisschen entgegen. Ich hab nie so richtig so groß zusammenhängende Konzepte verstanden. Ne? Und die Sachen sind halt meistens so, dass die ein bisschen begrenzter sind. Ne? Also du hast ein klares Motiv und dann ist auch Ende. Nicht jetzt wie irgendwelche großen japanischen Sachen mit Zusammenhängen, die ich bis heute nicht wirklich blicke.
Aber der Stil ist ja so eigen, dass ich mir das schwer vorstelle, wenn einer eine Sammlung am Arm hat, so ein Piece von dir dann dazwischen rein, oder funktioniert das?
Funktioniert.
Ja?
Tatsächlich. Also man, auch da bin ich dann in der Lage, mich zumindest, klingt doof, aber ein bisschen anzupassen. Ne? Aber muss ja nicht jedes Mal nur ein Holzschnitt sein. Man kann ja auch ein bisschen kupferstichartiger denken. Das heißt vielleicht ein bisschen schattieren oder ein bisschen dunkel hier oder da. Und dann kommt man schon, klar sticht das ein bisschen raus in so einer Sammlung, aber nicht jetzt so, dass man denkt, boah, es passt gar nicht zum Rest. Zumal ich auch nicht, zumal ich schon so ein paar so relativ, Sachen schon beibehalte, die auch im traditionellen Tätowieren vorhanden sind. Also ich sehe das so bei anderen Leuten, die so Kupferstiche und Holzschnitte machen, dass sie fast nur mit dünnen Linien arbeiten. Ich habe aber schon noch
quasi 1:1 vom Papier übernommen und du hast noch die Parameter, was eine solide Tätowierung und kombinierst das. Ja, okay.
Macht dann halt schon eine fette Linie drumherum und und solche Sachen, dass das schon eine Tätowierung ist am Ende.
Ja. Wie lange hat diese Transformation gedauert? Weil, und du machst jetzt im Moment tatsächlich auch, du machst jetzt zwischendurch keine bunten Sachen. Du hast keine Farbflaschen mehr am Platz.
Nee, habe ich nicht.
Ja.
Keine mehr.
Ja.
Doch, nee, ich habe Rot da stehen.
Ja.
Rot.
Ja. Na gut.
Ja, ich weiß aber nicht, wann ich die das letzte Mal benutzt habe.
Ich wollte gerade sagen.
wie lange hat das gedauert? Das ging am Anfang relativ zügig.
Hast du das durch Postings forciert auch? Oder hast du viel mehr Sachen, solche Sachen gemalt? Und dass die Kunden sehen, ach guck mal, sowas machst du jetzt, interessant.
Nee, auch da hat sich das wieder alles relativ einfach gefügt. Also ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Irgendjemand sagte mir, ja, hier Instagram ist der Shit.
Ja.
Ja, ich hab diesen Account gehabt und wusste erstmal, ich glaube, das war auch ungefähr so zu der Zeit, als ich den Samson gemacht habe oder so und dachte, ja, was soll ich jetzt hier posten? Samson mit Sicherheit nicht. Ne?
Ja, ja.
Und dann habe ich so die ersten Sachen gepostet, auf die ich dann Bock hatte. Und
das Zeug sieht auf Instagram ja auch total geil aus. Ne?
Ja, das sind Instagram-Tätowierungen durch und durch, weil die halt eine gewisse Größe nicht überschreiten.
Ja.
Da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, eine handgroße Tätowierung sieht auf Instagram geiler aus als ein ganzer Rücken.
Ganzer Rücken geht so verloren.
Bei dem Rücken siehst du halt gar nicht, was da wirklich passiert.
Ne? Das ist Instagram, so schade. Das ist so schade.
Das ist halt auf dem Handybildschirm.
Genau, ja.
Und dementsprechend bieten die Sachen sich ja dafür an. Mhm. Ne?
Du bist aber also auf Instagram sehr erfolgreich. Ne? Was hast du, 30.000 Follower? Ja,
ein bisschen weniger, also 29.
Ne? Das ist schon eine Menge. Ne?
Komischerweise, ich habe aber nie die Mechanismen verstanden, wie das passiert ist. Das ist der Witz in dem Fall. Ne? Also ich bin noch in der Zeit ja bei Instagram gelandet, als das tatsächlich noch chronologisch war. Mhm. Und
es hat eine gewisse Logik zu erkennen war. Ne?
Ja. Ne? Und irgendwas habe ich richtig gemacht, was ich aber nicht weiß. Also ich höre immer alle Leute, die sich Gedanken machen.
Wann was posten und so.
Wann man was postet, mit welchen Hashtags. Ich weiß das auch bis heute nicht. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das weiter so geht. Es wird jetzt auch nicht besser oder so. Es ist halt, irgendwann habe ich das mal richtig gemacht. Jetzt aktuell weiß ich aber nicht wann.
Ja.
Und dementsprechend kann ich das auch nicht so fortführen.
Dumm, aber schlau, ne?
Genau. Das klebt jetzt irgendwie so dabei und wobei, bringt mir ja auch einen Scheiß. Was bringen mir 20.000 Follower in Südamerika?
Hast du dir mal angeguckt, wie das gestaffelt ist?
Habe ich mir nie angeguckt.
Nein, aber könntest du theoretisch gucken. Ne?
Könnte ich rein theoretisch, aber ist nicht interessant. Ich habe schon so aus dem europäischen Ausland Kunden. Also ich habe.
Sie kommen dann auch?
Ja,
Jetzt kommt dieses Jahr nicht mehr.
Ja. Ne? Das ist natürlich weggebrochen.
Der Dezember-Lockdown 2020 ist seit gestern eröffnet.
Genau. Und dementsprechend, Leute aus England oder aus Italien, Leute, die Tattoos sammeln, die kommen dann schon.
Ja.
Aber eben auch Stammkunden hier aus der Ecke, die halt irgendwie Bock auf eher so ein bisschen grobes Zeug haben. Mhm. Ja. Und ist ganz gut und gesund gemischt, sag ich mal.
Hat sich deine eigene Vorliebe für Tätowierungen, die du selber gerne hättest oder so, auch nochmal dadurch verschoben? Oder wann hast du dich das letzte Mal tätowieren lassen? Von wem? Ich könnte mir vorstellen, ist schon lange her.
Ist ewig her.
Ja, ne?
Also ich weiß noch nicht mal mehr. Ich kann es dir nicht sagen. Mhm. Hat sich das verschoben?
Wäre ja eigentlich naheliegend. Ne? Du arbeitest jetzt in einem komplett anderen Stil, dass es mal zu jemandem gibt, der etwas Ähnliches macht, was du auch feierst und dich von dem einfach tätowieren lässt.
Nee, aber es gibt so einzelne Personen, wo ich die Sachen toll finde oder von denen ich die Sachen toll finde. Aber jetzt nicht.
Zum Beispiel?
Pietro Sedda.
Ja.
Könnte ich sofort so.
Wo ist der nochmal?
Ich glaube Mailand.
Ja.
Mailand, der hatte einen Laden, St. Mariner.
Ja.
Den hat er jetzt nicht mehr, hat jetzt glaube ich auch einen privaten Laden oder so.
Ja.
Aber die Sachen finde ich toll. Weil das sind halt Tätowierungen, aber das ist halt schon artsy, sag ich mal.
Hast du mit dem mal Kontakt gehabt? Schreibt ihr?
Nein. Gar nicht.
Nein.
Ich bin halt, ich kann das auch nicht so. Kontakte pflegen oder Kontakte aufbauen, das war nicht so mein Ding.
Und im Privaten?
Ja, genauso.
Ja. Wie viele Freunde hast du? Also wo du sagst, das ist mein Freund, das sind meine Freunde?
Wie viele Freunde hat man, wenn man so alt ist? 2, 3.
Ja.
Und mit denen muss ich jetzt auch nicht wöchentlich sprechen oder so.
Ja, das macht die ja aus.
Ja.
Wenn ich auch ein halbes Jahr mal nicht siehst.
Genau.
Dann, ja. Mhm.
War das schwer zu der Zeit, wo du noch jünger warst und Tätowierer? Ich meine, ich kenne, also was heißt, ich kenne das ja, aber ich habe das ja beobachten können, wenn du der coole Tätowierer bist, dass Leute was von dir wollen, also dass sie mit dir abhängen wollen und dies und das.
Nee, ich glaube nicht. War nie so schwer, weil ich immer ein bisschen sperrig war.
Mhm. Ja.
Ja. Dementsprechend gab es so Leute vielleicht, aber das hat sich immer so ein bisschen von selbst erledigt.
Sind denn einige dieser Freundschaften oder von diesen zwei, dreien, sind die durchs Tätowieren entstanden?
Nee.
Die hattest du schon vorher?
Ja.
Würdest du überhaupt jemanden aus der, ich benutze dieses Wort Tattoo-Szene, als dein Freund betrachten? Oder sehr gute Bekannte eher?
Sehr gute Bekannte. Also mit Freund-Tendenzen.
Ja. Wer zum Beispiel?
Ja, schon Leute, die ja auch gearbeitet haben. Pete.
Ja.
Ist klar.
Ja.
So, wir hatten zwischendurch eine Phase, wo wir uns nicht so mochten. Und
ich könnte mir vorstellen, das war zu der Zeit, als der mit dem Jürgen Eckel einen Laden aufgemacht hat,
genau.
Gar nicht so weit von hier.
Ja, so Steinwurf nicht, 500 Meter oder halb Kilometer, halber Kilometer.
Ja.
Egal, irgendwie, auf jeden Fall auch in der Innenstadt.
Ja.
Aber wir haben beide eine Affinität zu Möpsen. Das reicht ja schon.
Der Hund ist jetzt gemeint.
Ja.
schön, dass du kicherst, dann muss ich nicht.
Ne?
Genau. Ja.
Nee,
da war ich zum Beispiel überrascht, also ich glaube, das war vor 2 oder 3 Jahren in Aachen.
Mhm.
Und da hatte ich dir irgendwie von meinem bzw. unserem Hund erzählt und dann hast du erstmal gar nichts dazu gesagt. Und dann haben wir uns 2 Stunden später draußen rauchend irgendwie und dann meintest du, hier meine. Und da war ich total erstaunt, weil ich hatte so Hunde mit dir jetzt erstmal noch nicht so assoziiert.
Ja.
Wann kamen die in dein Leben?
Ja, mit meiner aktuellen Freundin kam die irgendwie in mein Leben. Also die fand Möpse schon immer toll. Ich
hatte die auch schon einen, als ihr euch kennengelernt habt?
Die hatte noch keinen. Die hat aber immer gesagt, sie will irgendwann einen.
Ja.
Und dann ist halt irgendwann dieser Mops in unser Leben gekommen. Und dann ist es bei dem einen halt nicht geblieben. Ne?
3 habt ihr?
Ja, 3.
Leni,
Greta und Anton.
Geile Namen.
Ja, so ein Mops-Namen, ne? Ganz klar. Ne?
Und, auch ein bisschen, auch so ein bisschen Vorstadt-Hipster-Kindernamen.
Ja, voll.
Ja? Ja, aber sind ja Kinder. Also
es gibt, ich habe das tatsächlich schon erlebt, dass Leute ihre Kinder im Anton im Wald rufen. Ne? Und ich dachte, ups, das ist auch mein Hund.
Ja.
Aber ja, die verhalten sich auch so ein bisschen so wie Vorstadt-Hipster-Kinder. Ne? Also die sind sehr, sehr umgezogen.
Ja.
Ein bisschen Waldorf-Kinder. Aber einen Mops kann man auch nicht erziehen, also will man auch nicht.
Ja, es gibt so Hundearten oder so ein Beagle ist zum Beispiel unglaublich schwer zu erziehen. Die Leute sind da ganz schnell überfordert. Und,
und beim Mops ist es halt so, das ist ein kleiner, lustiger Hund, soll er ruhig auch bleiben. Was soll der irgendwie brav bei Fuß laufen oder so? Macht ja keinen Sinn.
Ja.
Ist aber grundsätzlich falsch. Also zumindest wenn man 3 hat, weil 3 ist ein Rudel und das führt hier und da zu ziemlichen Problem im Wald. Also das schon, wenn die andere Hunde sehen, dann gehen die ab.
Ja, die können klein sein, wie sie wollen, wenn der Trieb innen drin ist. Ne?
Genau.
Ja, genau.
Und wenn der andere Hund dann tatsächlich auch ängstlich ist, dann verjagen die den auch. Da sind die eiskalt. Ne?
So. Ja. Was war die letzte Tätowierung, die vielleicht hier im Laden auf einem Kunden, die du gesehen hast oder so, wo du gedacht hast, so, boah, mega.
Boah. Überlegen. Gute Frage. Dieses Jahr ist echt, das Jahr holt mich da echt raus, weil so wenig Regelmäßigkeit drin ist in diesem Jahr.
Sind wir wieder so unterbrochen, ne?
Ja, und boah. Also ich hab so ein paar Sachen noch vor Augen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ich hatte dieses Jahr der Marcel Christensen, die Arme von dem. Den hatte ich tätowiert.
Von Mick.
Ja, genau.
Genau, der hat, Marcel Christensen hat beide den Arme von Mick.
Kleinigkeit am Anfang des Jahres gemacht.
Ja.
Und da hatte ich ein paar Sachen von ihm gesehen, also auf ihm.
Ja.
Und da waren halt die Arme bei, die toll sind.
Mega, ne? Ja.
Und sonst weiß ich von diesem Jahr echt, das ist ein ganz komisches Jahr.
Ja. Hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht gedacht, dass du so Mick-Tätowierung, japanische Tätowierung richtig gut findest.
Doch, wenn die richtig toll sind, ja.
Ja, ja. Und besser geht es einfach nicht.
Und ja. Jetzt nur weil ich es nicht kann, muss ich es ja nicht kacke finden.
So. Und die letzte Tätowierung, die du gekriegt hast, ich weiß so wirklich nicht mehr.
Ich weiß es nicht, ehrlich nicht. Also ich versuche da, ich habe da jetzt so währenddessen so
die
ganze Zeit versucht, so in mich zu gehen und ich kriege es nicht.
Sag mal, die Elisa, die bei dir arbeitet, die wie lange tätowiert? Boah. Nicht so lange?
Nicht so super lange.
Aber auch Bombenzeug macht, ne?
Ja, die ist unglaublich fleißig und und wahrscheinlich auch unglaublich talentiert.
Ja. Kommt ihr euch manchmal oder kommen Kunden zu dir, die auch Sachen von ihr haben, weil eine gewisse Schnittmenge ist da oder Überschneidungen sind da schon da?
Hält sich aber in Grenzen mit den Überschneidungen. Also so ein bisschen ja. Ich hab jetzt letztens irgendwann mal bei einer Kundin von ihr was gemacht. Aber sie hat auch schon Kunden von mir gehabt. Hm. Also. Aber das überlege ich gerade. Aber nicht viel, ne. So ab und an.
Ja. Was war die erste Tätowierung, die dich denn dazu überhaupt gebracht hat, dich selber tätowieren zu lassen? Das muss ja wahrscheinlich auf einem Kumpel gewesen sein oder so, wo du dachtest, so, ach guck mal, so geht auch.
Boah, muss irgendwelches Szenezeug gewesen sein.
Du warst damals Rockabilly?
Ja.
Sowas.
Ne?
Psychobilly, ja.
Und ich könnte aber jetzt nicht konkret sagen, was das war. Aber
das war 84?
Ja, also ich war 85, war ich beim Ralf.
Genau, zum ersten Mal tätowieren. Ja.
Ich kann jetzt nicht sagen, hier, boah, das und das, was ich bei dem und dem gesehen habe oder so. Also das auf keinen Fall. Ich weiß halt nur, so bei mir in der Schule waren alle so völlig aus dem Häuschen und meinen, das ist der Anfang von meinem Ende. Also,
ach, wie alt warst du denn
da? Ja, ich war 17.
Ah, okay. Ja, und, hast du natürlich gesagt, wer ist 18 oder im Ralf, war scheißegal. Nee, du hast gesagt, noch geiler, du hast gesagt, du wärst 19. So. 18 ist so auffällig. Ne?
Ja. Nee, und es war auf jeden Fall, es war jetzt nicht so, dass man in die Schule kam und alle Sachen, Mensch, das ist ja cool, sondern alles, Alter, bist du wahnsinnig.
Ja, voll.
Das,
ja, aber es war am Oberarm, du hast es schon gezeigt.
Oberarm,
du hast
ja
es schon
klar, natürlich.
Ja, okay.
Und das, also Oberarm war schrecklich, so auf dem Gymnasium.
Warst du da genauso dürr wie heute?
Ja.
Immer noch?
Ja.
Ja. Das heißt, so lange Spaghetti-Arme und dann oben Stray Cats.
Ja, genau so.
Ja. geil. Super, ne? The Rock.
Nee, und, aber ich könnte.
So auf dem Gymnasium warst du?
Ja.
Wo?
Wuppertal.
Ne? Ah ja, okay.
Ich glaube, das wäre heute, wäre das eine Gesamtschule, das war so ein Dropout-Gymnasium. Also sehr, sehr linksliberal, sehr.
Um Hummels Willen, ja.
Ja, das war so eins, wo alle hinkamen, die auf anderen Gymnasien nicht klarkamen.
Komisch. Ich war von Anfang an. Mama, ist das wirklich hier ein Gymnasium? Da steht nirgendwo was dran, Alter. Besserungsanstalt, ey.
Nee, und,
ja, aber mit 17 zu der Zeit schon sehr ungewöhnlich, dass sich da einer dann, ja.
Also ich glaube, ich war auf der Schule, war ich tatsächlich der Einzige, der überhaupt tätowiert war.
Ja.
Mein Vater fand es furchtbar, alle Mitschüler fanden es furchtbar. Das hat mich dann auch direkt bestärkt, dann habe ich auch relativ schnell die nächste Tätowierung gekriegt. Also das war.
Ja, ich meine, dann willst du auch mit dem Kopf durch die Wand, ne?
Klar. Ja. Und je mehr Gegenwind, umso besser.
Ja. Hättest du damals gedacht, dass du mal so einen Lebensentwurf verwirklichen kannst, wie du es heute geschafft hast?
Nee.
Das war natürlich noch nicht mein Bereich des Voraussehbaren.
Nee, gar nicht,
ne?
Null. Also nichts davon.
Ja. Nee. Ist krass, ne? Also das etwas, was vor 30 Jahren noch total edgy und schmierig war und kann man da überhaupt Geld verdienen oder was auch immer.
Ja, und heute sprechen wir eben davon, dass das in Zukunft so ein bisschen Nagelstudio-artig ist oder so. Ne? Das ist schon, ja, das ist auch das, was ich echt schade finde, dass das halt, ja, sehr, sehr viel von dieser Edginess ist halt weg. Oder nee, es ist alles weg eigentlich. Auf der anderen Seite denke ich, wäre Tätowieren qualitativ nicht da, wo es jetzt ist, wenn das nicht weg wäre.
Ja.
Das ist halt so der schwierige Teil, ne? Das zu akzeptieren, dass es eben nicht mehr, das ist halt keine Ansage mehr. Gar nicht.
Da musste ich tatsächlich auch erstmal drüber hinwegkommen, weil ich war eine ganze Zeit nicht bei Instagram. Mhm. Ja. Und ich wohne in Köln. Und ich finde, in Köln geht's so halbwegs. Ich finde es im Ruhrpott viel krasser oder in Berlin. Also Hand und Hals ist da überhaupt nichts Besonderes mehr. Teilweise Gesicht und es verliert komplett an Power. Ne? Und das hatte ich ja eingangs erwähnt, als ich damals 97 dich und den Igor gesehen hatte. Ey, das hatte so eine Power. Das war einfach so, das hat mich weggeballert. Ne?
Ja, und das ist halt definitiv und komplett weg. Und ich glaube auch, dass das ist auch das, wo ich auch irgendwann in den 2000ern unglaublich mit zu kämpfen hatte. Das, weil für mich war das schon so das, was ich da halt auch mal toll fand. Ne? Und das überhaupt erstmal zu akzeptieren, dass das nicht mehr so ist, ja, war ein Weg. Ne?
Ich fand das ganz schlimm, ich weiß nicht, das war so ein Erweckungserlebnis, wo auf den Tätowiermagazin-Covern oder so dann zum ersten Mal so halstätowierte, vermeintlich hübsche Mädels drauf waren und die hatten alle diese Plastik-French-Nails-Fingernägel. Und ich dachte so, Alter, ihr seid der fucking Feind, warum habt ihr den scheiß Hals tätowiert, ja, ey? Wollt ihr mich verarschen? Jetzt klaut uns das doch nicht auch noch weg.
Ja,
ne?
Ja, und das ist so. Ne? Ja, aber eben auf der anderen Seite denke ich eben, gäbe es halt nicht so viele so außergewöhnlich gute Sachen, wenn das eben nicht so, ja, akzeptiert in der Mitte der Gesellschaft oder wie immer man schimpfen will. Wobei akzeptiert ist ja auch relativ. Ne? Jetzt im Corona-Lockdown sehen wir dann ja wieder, wie akzeptiert wir sind. Ne? Also wir sind ja offensichtlich schlechter in der Lage, Hygiene zu halten als ein Friseur. Ne?
Ja, aber ich glaube, die Argumentation ist seitens der Politiker ist eine andere. Ja. Ein Tattoo ist nicht so notwendig wie ein wie eine Haarschnitt, wo ich auch denke, so, ist ja eh Winter, setz eine Mütze auf, die Schnauze voll. Ne? Ja, weird. Zu deiner Fotografie. Du versteigst dich da auf Motive, die, finde ich, sehr zu deiner Person passen. Da bist du, da steht man nicht mit anderen Fotografen groß an. Da hat man gemeinhin seine Ruhe. Weil da gehen, glaube ich, nicht so viele Leute hin. Das sind verfallene Krankenhäuser, das sind ehemalige
Kasernen.
Ja.
Alles Mögliche eigentlich.
Also, ja,
ja. Ja. Ist auch ganz bewusst gewählt. Ja, also als ich damit angefangen habe, habe ich ganz bewusst irgendwas gewählt, wo ich keine Menschen sehe. Und ja, und dementsprechend sind es dann halt leerstehende Gebäude geworden. Und ich kann auch keine Menschen fotografieren. Ich habe das irgendwann sogar mal versucht und ich kann es nicht. Also ich kann tatsächlich keine Architektur, kann ich, glaube ich, relativ gut fotografieren. Also ich habe es sogar schon mal behauptet, ich kann besser fotografieren als tätowieren. Menschen kann ich auch gar nicht fotografieren, selbst wenn ich es wollte.
Warum nicht?
Kriege ich nicht hin. Also ich schaffe es nicht, irgendwie die schöne Seite an den Menschen zu finden, aber auch nicht irgendwas da rauszukitzeln. Ich kann auch nicht mit denen arbeiten oder so, es geht nicht.
Du kannst doch nicht den Hampelmann machen und sagen, ja, jetzt.
Ah ja, mach mal dies, mach mal Bullshit, das. Oder, ne? Oder, geht gar nicht. Also ich habe das einmal versucht oder so. Und das.
Ja, aber ich meine, man kann ja auch ganz ruhige Porträts machen.
Ist nicht mein Ding.
Funktioniert auch nicht. Nee, also sei ein verlassenes Krankenhaus. Genau. Sei es. So.
Ne? Nee, und ich glaube, es ist dann einmal aus verschiedenen Gründen, ist es, also ich sage mal, es ist im weitesten ist es ja einfach Architekturfotografie, was ich mache. Ob die jetzt leer steht oder nicht, ist ja fast zweitrangig.
Und deine Zeichenskills nützen dir insofern, dass so Schatten und sowas verstehst du und Lichtquellen, wo was herkommt und wie man das steuern kann.
Ich glaube, was mir tatsächlich hilft, ist so ein bisschen dadurch, dass ich so in Komposition ganz, ganz fit bin. Ne? Also wenn ich jetzt durchlaufen und Sachen sehe, dass ich ein ganz gutes Auge dafür habe, was als
dass du irgendwo Formen herausschälen kannst oder Perspektiven oder sowas, ja.
Das auf jeden Fall. Und
hast du sowas in der Art auch schon tätowiert? Aber wie soll das funktionieren? Wie willst du ein Haus so darstellen oder was auch immer? Oder Auszüge davon auch nicht?
Nee, nicht wirklich.
Obwohl
so medizinisches Zeug schon öfter, klar, aber
ja.
So richtig so einen Bezug hat es dann nicht.
Nee. Ja.
Nee, es ist halt schon, ich glaube, es war schon im Ursprung so gewählt, um möglichst weit von dem weg zu sein, was ich sonst mache. Also möglichst nichts mit Menschen, möglichst, nichts. Boah. Nee, egal. Müsli ist nichts mit Menschen. Das war so.
Kannst du, wenn du hattest ja gesagt, dass du auch Schwierigkeiten hattest, Kunden zu sagen, so, boah, mache ich nicht oder so, die wegzuschicken. Wenn das für dich anscheinend eine Anstrengung ist, viel mit Leuten zu interagieren und so weiter, hältst du beim Tätowieren dann auch gerne einfach mal die Schnauze und reagierst eigentlich nur drauf, wenn derjenige dir was erzählt oder was auch immer, aber von dir aus, es sei denn, der ist dir jetzt nicht total sympathisch, dann kommt da eigentlich so nicht so viel, weil du dich auf deine Arbeit konzentrierst auch.
Ja, also das ist schon so, dass ich hier im Laden am wenigsten mit den Leuten spreche, ja. Ganz klar. Es ist mir teilweise schon fast unangenehm, wenn die mitkriegen, wie viel in den anderen Räumen gequatscht wird.
Ah, okay.
Nebenan, die scheinen so eine gute Zeit zu haben.
Okay.
Wir sprechen hier nicht. Jetzt habe ich ein bisschen.
Ich hatte es anders verstanden. Ich hatte es so verstanden, mit deinem Kunden redest du nicht und dann gehst du dann nebenan und laberst mit denen total viel. Nee, ja. Nee,
aber nein. Nebenan im Raum, die quatschen und quatschen und die sitzen da und nix. Jetzt glaube ich, ich habe so ein bisschen durch die Sachen, die ich mache, habe ich aber auch häufig relativ ruhige Kunden. Also ich habe schon das
Gefühl. Andere Misanthropen halt. Ja. Sorry, die Vorlage war recht steil.
Passte. Ne? Nee, und also da fühlen sich schon viele eigentlich damit auch ganz wohl, dass das so ist. Ne? Dass das eben nicht so ein Partyprogramm ist oder so. Ne? Und
ja, aber ganz ehrlich, ey, wenn du dir einen zornigen, schwarzen Sensenmann irgendwie auf den Unterarm machst, da hörst du jetzt nicht das Helge Schneider Hörbuch dazu, oder? Ja, also keine Ahnung.
Denke ich auch.
Ja.
Und dementsprechend passt das irgendwie. Also ich glaube halt tatsächlich, dass die Sachen, die ich jetzt mache, insgesamt halt so ein Publikum anziehen, mit dem ich auch besser klarkomme als vielleicht mit einem anderen Publikum.
Ja. Ja. Wo vielleicht auch mal New Roses läuft und der Kunde nicht denkt, boah, was ist denn das für ein infernisches Geschrei da oder was auch immer.
Genau.
Hörst du viel Musik beim Tätowieren?
Inzwischen nicht mehr so
viel. Nicht mehr so, ne?
Ist jetzt so nach über 20 Jahren ist so Ruhe auch manchmal ganz cool.
Was hast du denn für Maschinen? Sind die laut, sind die leise?
Ich benutze für Linien, benutze ich noch immer Spulmaschinen. Und dementsprechend, die sind halt laut, klar. Wenn ich dann tatsächlich mal was schattiere, das sind Rotaris.
Ja.
Aber sind auch immer laut genug, dass es jetzt nicht still ist, ne? Mhm. Also selbst die Rotari, die ich habe, ist irgendwie ein Scheckbild, irgendwie so eine D20, selbst die rattert ein bisschen. Ne? Mhm. So ganz leise ist da keine.
Wenn man nur mit Schwarz arbeitet, probiert man unterschiedliche Schwarze aus, Schwarztöne?
Nee.
Nein.
Nee, ich nehme doch immer das Schwarz, was ich immer
genommen. Was du auch ganz früher schon für Schwarz genommen hast? Ja.
Da weiß ich halt, wie das funktioniert. Ich weiß, wie nach 20 Jahren aussieht.
Ja.
Und dementsprechend, das bleibt auch dabei.
Wir hatten ja ganz zu Anfang mal ins Jahr 2030, glaube ich, geguckt. Wir gucken jetzt mal ins Jahr 2035, in 15 Jahren. Dann bist du wie alt?
Zu alt.
Zu alt für was?
Zum Tätowieren.
Ja?
Ja.
Das heißt so, du denkst, in 10 Jahren irgendwas bist du durch?
Ich weiß halt gar nicht, ob ich von dem, was ich will, dann durch bin. Das ist ja auch die Frage, Wer will sich dann von mir tätowieren lassen? Ne? Oder kann ich es körperlich noch? Ne? Das ist ja auch eine Frage, die man sich.
Wie alt sind deine Kunden im Schnitt?
Ich würde sagen, im Schnitt nicht unter 25 und nicht über 45.
Mhm.
So irgendwo, also die meisten sind so um die 30 plus 5 Jahre, irgendwie so in der ersten Hälfte der 30er oder so.
Also deutlich jünger als du.
Deutlich jünger als
du. Du bist jetzt eben wie alt? Ganz jung. 48?
Nee, ich bin tatsächlich jetzt schon 53.
Krass!
Ja. Ja, ich bin gleicher Jahrgang wie Osti.
Ja, nimm's als Kompliment. Also, ja.
Ja. Mhm. Ne, und
körperlich, Rücken.
Ja, das was man so hat, ne? Rücken,
Arme, Kopf, Arme,
Augen, Ohren. Ne? So das ist.
Aber gibt es irgendeine Achillesferse, wo du denkst, boah, das ist richtig scheiße?
Rücken.
Ja?
Ganz klar, ja.
Machst du Sport? Irgendwas?
Nee. Außer Rucksack tragen, beim Fotografieren nicht.
Warum machst du keinen Sport, wenn du weißt?
Keine Zeit. Ha? Keine Zeit, bin ich zu faul.
Ja, aber wenn es ja am Ende vielleicht 5 Jahre das Tätowieren verlängert,
wäre es wahrscheinlich vernünftig, ja.
Ja.
Gucken. kann ja noch anfangen.
Nee. Aber du denkst schon in 15 Jahren.
Wie gesagt, ich kann jetzt gar nicht sagen, ob ich es dann noch will. Ich denke nur, wie gesagt, ich muss ja noch jemanden finden, der dann was von mir will. Ne?
Ja.
Also ich hatte schon mal so scherzhaft gesagt, so jetzt hab ich so hier die Holzschnitt-Kupferstichnummer. Jetzt muss ich mal anfangen, wieder grober zu werden, damit ich das in 10 Jahren auch noch kann.
Wegen der Augen, ja.
Wegen der Augen.
Ja. Du trägst eine Brille beim Tätowieren?
Ja, Brille.
Und so auch?
Sollte ich, ja.
Aha. Beim Autofahren auch und sowas?
Muss ich nicht, aber sollte ich.
Ja. Meinst du, du hättest die Augen nicht so schlecht, wenn du nicht tätowieren würdest?
Weiß ich nicht.
Es ist schon, ja, ich meine, hast mal, wie viele Stunden in deinem Leben hast du tätowiert? Du tätowierst seit 7, 2, wie lange?
Seit, 1995.
Also 25 Jahre.
Und das
ist jetzt halt so im Schnitt 2 Stunden am, ja, meine Güte.
Ne?
Ja.
So viel halt gucken im Nahbereich.
Dann hast du wahrscheinlich am Stück 2 Jahre tätowiert, so ungefähr.
Mit Sicherheit locker, wenn nicht mehr.
Ja. Ja.
Und ich glaube, das geht schon auf Augen, klar.
Ja.
So viel im Nahbereich, halt immer nur gucken.
Ja. Und Hand und so durch die Vibration?
Nee, ist okay. Ich habe irgendwann angefangen, schon lange, lange her, so mit Silikongriffen. Also ich hatte tatsächlich in Fingerspitzen ein taubes Gefühl. Das fing irgendwann an, so dass ich abends nach dem Tätowieren so, fühlt sich ein bisschen taub an, dann war es am nächsten Morgen wieder okay. Mhm. Und dann wieder abends taub und dann irgendwann wurde es dann nicht mehr okay zwischendurch. Und dann, das habe ich, glaube ich, damals von Markus Pacheco auch gezeigt und gesagt gekriegt, er hatte da schon Silikongriffe, weil er eben auch diese Probleme hatte, so mit den Nervenschäden in den Fingerspitzen.
Ja, der tätowiert ja wahrscheinlich noch mal 5, 6, 7 Jahre länger als du, ja, ne?
Und krass. Wahrscheinlich noch mehr.
Ja.
Und dann habe ich angefangen, damals in San Francisco stellte die halt jemand her, so Gummi-Überziehgriffe für die Griffe,
ja,
die du halt sterilisieren konntest. Und seitdem ist das besser. Und ja, also ich kann auch ohne Gummigriffe, möchte ich auch gar nicht mehr arbeiten.
Ja. Gibt es Tätowierer, die du vielleicht nicht wegen ihrer Arbeiten, aber die du bewunderst aufgrund ihres Mindsets, die immer noch so brennen und Bock haben wie vor, als, keine Ahnung, als wenn sie angefangen haben? Oder
boah, gute Frage. Bestimmt. Wobei ich kann so ein Mindset ja gar nicht beurteilen.
Stimmt, du warst ja immer faul, ne?
Es gibt halt einfach so Leute, bei denen ich so das Gesamtwerk unglaublich beeindruckend finde oder so.
Ne? Zum Beispiel?
Also Chris Trevino.
Ja.
So, Punkt. Ist einfach unglaublich.
Perfection Tattoo in Austin? In
Austin, Texas.
Austin, genau. Texas. Da habe ich letztens eine Dokumentation über den gesehen und der brennt immer noch genauso.
Unglaublicher Typ. Ja, also
der macht leider die unglaublich hässlichsten Fotos für Instagram, ne? Die sind immer unglaublich daneben. Aber der
hat ja auch,
ne,
immer drauf geschissen, ne?
Ja, ja.
Also ich,
aber die posten ja viel.
Ja.
Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Klar, es sind immer ganze Arme, ganze Beine.
Klar.
Aber trotzdem, ne? Mhm. Mann.
Ja, ich glaube, das ist dem aber auch egal, weil der so einen ganzen Arm in einer Sitzung macht oder so. Ne? Mhm. Der ist so unglaublich schnell. Ne? Das ist,
Hast du was von dem auch?
Ja, ich hab noch was aus seiner traditionellen Zeit.
Ja.
Pin-up.
Ja.
Und,
wo ist das?
Unterarm.
Ach so, das, da ist
das
es.
Ding, das ist von, wann war das? Ich weiß,
wahrscheinlich war, so es war 96?
Amsterdam Convention, 95 oder 96.
Ja, ja, ja.
Also,
ja, aber noch total satt und fett. So,
und unglaublich schnell und unglaublich schmerzhaft.
Ja.
Obwohl es nur auf dem Unterarm war. Ne? Aber das tat auch nach 2 Minuten Tätowieren, dachte man schon so, Alter, wann ist vorbei?
Ja. Da oben diesen kaputten Jesus ist Jeff Rasher, ne?
Ja, genau, das ist Jeff Rasher.
Das weiß ich noch, das hast du auch so 97, 98 bekommen, das hattest du neu und ich habe da drauf geguckt und ich meinte so, cool, ich habe nichts erkannt, Alter, null. Weil es einfach so eine crazy Bildsprache ist, ne? Das ist so.
Ja, auch wenn man sich einmal reingefunden hat, dann
geht's. Ey, voll, ne? Aber ey, das musst du ja erstmal lesen können. Das war ja auch so ein Problem bei mir. dass ich das erstmal, das ist ja einfach eine neue Bildsprache, ne?
Ja,
und wenn du dann eher Sachen so feierst, die so ein bisschen, ja, das ist halt Gaga, ne?
Ja.
Wen respektierst du noch aufgrund seiner tätowiererischen Lebensleistung, meine Güte?
Ja, da gibt es sicher Leute, die ich da beeindruckend finde. Also im Prinzip kannst du die ganz, ganz normalen Namen reinnehmen. Ne? Mick Zürich, Philipp Löpf, Don Etardi.
Ja. Jetzt gibt es von Mickey Violetto ein neues oder das erste richtige Philipp Löh-Buch. Ja. Kaufst du dir sowas?
Nee.
Weil?
Philipp Löh ist mir irgendwie zu weit weg von dem, was mich wirklich interessiert. Mick-Buch würde ich mir kaufen.
Hast du aber nicht.
Nee.
Ah ja, da gibt es übrigens auch eins. Ich habe eins, kann ich dir mal leihen.
Ja, gerne.
Ja, ja.
Philipp Löh ist, ich weiß es nicht.
Ja, es ist halt Hippie-Familie.
Ja,
und alles, was du bist, ist nicht Hippie-Familie.
Wahrscheinlich.
Ne? Ja.
Aber ich finde es natürlich unglaublich beeindruckend. Mhm. Das ist, aber was will ich mit dem Buch außer mir dahinstellen? Sind wir ehrlich? Ne? Also
guckst du dir denn zu Hause Bücher an? Nimmst du Bücher als Referenzmaterial? Boah. Oder nicht unbedingt als Referenzmaterial, aber einfach so?
Ja. Also jetzt für eine Tätowierung oder einfach so? Oder?
Einfach so. Andere Fotografen wahrscheinlich?
Ja, auch? Sowas. Ja. Fotografie sowieso, ganz klar.
Gibt es da so einen Helden, den du echt feierst, wo du sagst, so, ey, das ist ein geiler Fotograf?
Punkt. Robert Polidori.
Wie heißt der?
Robert Polidori, ganz klar.
Geiler Name? Italiener?
Nee, ich glaube noch nicht mal. War auf jeden Fall so der erste.
Robert Polaroid, ja?
Genau. Wenn du googelst, Robert Polaroid. Das war so der erste, der seinerzeit hier in Pripyat so in der Zone war und da fotografiert.
Ach, in Tschernobyl?
Ja, genau.
Da war ich auch vor 3-4 Jahren.
Ja, und der war halt da, bevor da überhaupt Tourismus denkbar war.
Ne? Ich war auch nicht als Tourist da, aber.
Ja. Und der war halt Großformat, analog.
Ja.
Und,
das machst du auch, ne? Du fotografierst analog.
Ja, ja.
Völliger Irrsinn.
Ja.
Ne? Ja. Du hast da so eine Filmrolle an deinem iPhone dran.
Ne? Genau. Ja, dann geht das.
Wo kriegt man noch Filmrollen gut?
Nee, ich fotografiere tatsächlich, wenn ich analog fotografiere, fotografiere ich auch Großformat. Und das ist nicht auf Rolle. Das sind tatsächlich einzelne Negative.
Ach so große Karten, die man quasi
genau,
so eckige.
Genau. Ja, genau. Ja, und die sind. Die sind 4x5 Inch groß.
Ja.
Also es gibt noch größeres Großformat. Es gibt auch 8x10.
Okay.
Das ist dann so für die total Irren.
Ja. Und dann packst du dir, wenn du dann losgehst, einen Rucksack voll mit den Dingern?
Ja.
30 Stück? Prinzip,
ach, so viel nimmst du gar nicht mit. Also wenn du losgehst, mehr als 15 Fotos am Tag würdest du nicht schaffen. Also dementsprechend reicht das. Wenn in einer Kassette sind 2 drin.
Das muss man sich mal vorstellen, im Zeitalter von iPhone, ja. Mehr als 15 Fotos schaffst du ja nicht
auf
am Tag.
Auf keinen Fall, also ich glaube, ich habe noch...
Aber wie lange, also okay, du kommst da irgendwo rein, du kletterst über einen Zaun, dann ist da eine alte Fabrikhalle oder so und wartest du dann auch teilweise, keine Ahnung, du siehst das Gebäude von der einen Seite und denkst so, ja Moment, da muss die Sonne aber noch rumkommen, da warte ich jetzt noch 3 Stunden, bis ich das Foto hier mache?
Habe ich auch, ja.
Ja, sowas.
Also früher habe ich da drauf geschissen und habe gedacht, ja, einfach fotografieren und vorankommen. Und inzwischen ist das wirklich dann teilweise so, dass ich denke, ja, das ist jetzt so, so will ich es nicht. Und dann, ja, okay, die Sonne geht jetzt so rum. Okay, dann ja, guck dich doch erstmal nochmal weiter um und dann kommst du in 2 Stunden nochmal wieder hier hin.
Also ja.
Wenn man hoffentlich vielleicht so eine Bude hat, in der man auch sich andere Sachen angucken kann.
Und du hast dann natürlich keine Möglichkeit, das zu überprüfen, ob das was geworden ist.
Nee.
Eben.
Gar nicht. Ja. Ne? Also ist das halt.
Aber macht man da nicht zur Sicherheit von 2 von der einen?
Sollte man, wenn man wirklich ein Ding hat, wo man denkt, ja, das ist ein Knaller, dann sollte man mindestens 2 Fotos machen. Ja. 2 verschiedene Belichtungen ist dann schon sinnvoll. Wobei ich tatsächlich festgestellt habe, also das weiß heute kaum noch jemand, weil kaum jemand analog fotografiert. Aber so analoges Filmmaterial ist schon forgiving. Also das ist, das verträgt auch eine leichte Fehlbelichtung.
So ein automatischer Weichzeichner drauf oder was? Also ja, so.
Nee, also wenn man digital fotografiert, geht jetzt zwar schon ein bisschen ins Detail, aber beim Digitalen muss man immer auf die Tiefen belichten, die eigentlich auf die Höhen. Also du kannst, wenn irgendwas überblendet ist beim Digitalen, da holst du nichts mehr raus, dann ist es kaputt.
Das okay.
ist, im Analogen, da musst du auf die Tiefen belichten, weil wenn irgendwas zu dunkel ist, das kriegst du auch mit allem hinterher nicht mehr gerettet. Im Post-Processing, das ist dann einfach gegessen. Also das heißt, immer gucken, dass die Schattenbereiche noch irgendwie erkennbar sind, weil die Lichter, da ist analog ein bisschen forgiving. Das ist, das dauert echt, bis es dann tatsächlich nicht mehr, bis es überblendet.
Das ist vielleicht so ein bisschen wie bei einer Vinylschallplatte, wo viele Leute sagen, ja, das klingt einfach besser als eine CD oder was auch immer. Ja, ja, es ist immer eine leichte Verzerrung, eine ganz leichte, und dann kommt das so ein bisschen wärmer, in Anführungszeichen, beim Ohr an oder so. Ich glaube, das ist vielleicht so nicht ganz unähnlich.
Ja, nee, und das ist halt beim Analogen, das verträgt da ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, das ist, also schon, dass ich, oder was weiß ich, die Sonne scheint dann und ich sehe, ich möchte da keine richtige Sonne drin, dann gucke ich halt auch mal, ja, habe ich eine Chance darauf, dass in 2 Stunden vielleicht eine Wolke hier mal auftaucht und warte.
Wir sitzen hier in so einer Ecke deines Ladens und da sind 2 großformatige Bilder, die mich die ganze Zeit so ein bisschen, da ist einmal so ein, das ist auch von dir, das ist ein Jesus, blauer Jesuskopf mit braun-gelben Flügeln, ähnlich gestalteten Rosen drumherum. Wann hast du das gemalt?
Boah, ich glaube 2006 oder 2005. Ja, irgendwie sowas. Steht auch, glaube ich, drauf, aber ich kann es nicht erkennen.
Findest du das noch gut? Oder ist das so wie so ein Möbelstück, was 10 Jahre zu Hause steht und du nimmst das einfach gar nicht mehr wahr?
Ich nehme das gar nicht mehr wahr. Der ist von 2006, ist der. Ja. Nee, finde ich nicht mehr gut. Aber also wenn ich ihn wahrnehme, finde ich ihn nicht mehr gut. Aber so, wenn der hier hängt, ist das in Ordnung.
Ja. Und wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, ey, ich habe ein Bild, mach mir doch sowas, dann sagst du, ja. Könntest du das in Schwarz-Grau machen oder in Schwarz-Weiß? Könntest du das so ummodellieren, dass das zu deinem jetzigen Stil passt?
Ja, ja. Das würde gehen. Ja. Ja. Also ich denke schon, dass ich da eine Variante von machen könnte, die... Ja. Die passt, also wo ich ein gutes Gefühl bei habe, die...
Wäre dann die, aber tatsächlich auch bei Brust, ne? Woanders würde das ja nicht passen. So.
Würde auch gar nicht anders gehen, ja.
Ja. Ja, von was ist das für ein Bild hier?
Das ist ja auch, ist auch von 2006.
Das ist auch von dir?
Ja.
Boah. Ja, also Frauenkopf, schwarz-grau, ganz vielen Rosen drumherum und eine Knarre, Dorn für Herz.
Ja. Ist Tusche, ist nur Tusche.
Ja.
Und das war auch, glaube ich, eines der letzten Bilder, die ich gemalt habe. Also großen Bilder, die ich gemalt habe, weil mich das so abgefuckt hat.
Warum?
Weil es ewig gedauert hat.
Was hat ewig gedauert? Die ganzen Rosen oder?
Hinterher so Sachen, die ich eigentlich unwichtig fand, die aber irgendwie dann doch nicht unwichtig sind. Sowas wie der Hintergrund, diese Grauverläufe im Hintergrund. Und ich habe da wirklich so graue Schicht auf graue Schicht auf graue Schicht.
Trocknen lassen.
Ja. Ja. Und da irgendwann so bei verloren und war so abgenervt. Da habe ich mir so ein bisschen Spaß am Malen mit versaut, tatsächlich, glaube ich. Echt kein Witz. Also gerade, weil ich auch, ich hänge beim Malen, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Problem, ich hänge beim Malen unglaublich nah an dem dran, was ich da mache. Viele Leute können so ein bisschen sowas so hinwerfen und sagen, ja, Hauptsache es wirkt insgesamt schön. Aha. Und das kann ich nicht. Ich bin so ein
Pedant. Und da muss jede einzelne Rose für...
Und da darf ich bloß nicht über die Dorne malen und dies und das und das. Da nimmt man sich selbst den Spaß mit. Ist einfach so, glaube ich.
Wie viele Stunden hast du dann an so einem Ding gemalt?
Keine Ahnung. Also 40 oder ich weiß es nicht. Also
und über einen riesen langen Zeitraum, weil immer wieder trocknen lassen?
Meistens parallel dann irgendwie an 3 Bildern gemalt oder so. Ne? Und dann, während das trocknet, kann ich ja da dran malen. Dann ist das ja auch kein schöner Prozess mehr, wenn man ehrlich ist.
Das ist nur noch Abarbeiten dann. Ne?
Voll. Ja. Ne? Und ich glaube, damit habe ich mir so ein bisschen den Spaß daran auch genommen.
Das heißt, du malst eigentlich gar nicht mehr so groß?
Im Moment, nee. Aha. Wobei ich letztens habe ich ein paar Sachen angefangen zu malen, aber nicht fertig gemalt. Aber ob vielleicht mache ich die noch fertig. Ich habe ja Zeit jetzt im Dezember.
Also du kannst damit auch gut leben, dass du sagst, so, ja, dann male ich es halt nicht fertig, meine Güte.
Kann ich, ja. Also ich habe da nicht so ein tiefes Bedürfnis, oh, jetzt habe ich das einmal angefangen, jetzt muss das auch fertig oder so. Ne.
Wie viele großformatige Bilder hast du gemalt in deinem Leben, weißt du das?
Puh, weiß ich nicht.
30?
Ja, wahrscheinlich so. Also
sowas?
Ja, jetzt nicht Hunderte wie der Eckel oder so.
Ja. und so alte Skizzen oder so, hast du sowas gesammelt? In Mappen oder was zu Hause?
Nicht so richtig.
Findest du schade?
Ja, manchmal schon.
Ein bisschen schon, ne?
Ja, also ich habe hab das immer mal so ein bisschen und dann irgendwann mal so reingeguckt, ja, ist ja eh nur Scheiße und kann weg.
Ja, aber darum geht's ja, dass man die Scheiße behält. Ne?
Ja, richtig. Ne? Und das habe ich irgendwie nicht. Also ich weiß, dass ich hier im Keller bin ich zum Beispiel auch mal über alten Flash gestolpert oder so, der so in so einem Nebenraum vom Keller auf dem Boden
ja.
in, ja, so im Dreck da liegt. Und ach, guck mal, sind ja auch die Originale. Und ja. ja, aber ich finde den auch so grauenhaft. Wobei es vielleicht auch ganz gut ist, sich sowas anzugucken, dann weiß man, wo man herkommt.
Und du könntest wahrscheinlich, wenn du so ein Ding siehst und da steht kein Datum drauf, du könntest wahrscheinlich bis auf ein Jahr ziemlich genau sagen, von wann das ist, ne?
Ja, ziemlich ja. genau.
Ja.
Und gerade die frühen Sachen sind grauenhaft, ne? Aber
ja.
Das ist aber halt eben aus der Sicht heute immer sehr leicht zu sagen, das ist grauenhaft, wenn man sich dann eben andererseits überlegen oder auch überlegen müsste, dass man ja halt keine Referenzen hatte. Ne? Mhm. Also oder kaum Referenzen, bis eben auf unscharfe Fotos in einer Tattoo-Revue mhm. oder so. Ne?
Ja. Und wenn Kunden von damals reinkommen, die Ende der 90er, siehst du so Leute noch häufiger?
Ab und an, ja.
Und dann? Fürs oh, zeig bloß nicht.
Ja, oder verschieden. Es gibt so Sachen, die will ich echt nicht sehen. Ne?
Ja.
Was heißt, will ich nicht sehen? Das ist Quatsch. Ne? Aber
du vergisst wahrscheinlich auch oft Sachen, ne? Zeig dir so, habe ich ja. das gemacht? So,
Alter. Also ich habe tatsächlich schon, also in der schlimmste Fall, der mir je passiert ist, ist tatsächlich, dass jemand an der Theke stand und sagte, ja, ich wollte den anderen Arm von dir. Ne? Und ich so, also Personen habe ich schon nicht erkannt. Ne? Ja. Und ich so, ja, schön, was möchtest du haben? Dann sagte er mir auch was, ich weiß auch nicht mehr, was der jetzt dann beim zweiten Mal haben wollte, auch alles super. Und ich dann fragte, was hast du denn schon von mir? Ne? Und dann zeigte der mir was er von mir hatte. Und ich konnte wirklich daran, also es war eine Biomechanik.
Oh,
ich konnte,
von wann?
Ich konnte erkennen, das war ich. Aber ich hatte kein bisschen Erinnerung daran, wie ich das gemacht habe.
Und ein ganzer Arm.
Und ein ganzer Arm.
Krass. Ne?
Und das ist das so. Aber das war auch wirklich ein Extremfall.
Ja, ja.
Also es, sonst kriege ich schon so die Tätowierung kann ich meistens einordnen. Ach ja, guck mal hier, da, mhm. dann habe ich auch eine leichte Erinnerung daran, aber in dem Fall gar nicht.
Ja, ja. Okay. Du hattest gerade schon einen Tätowierer erwähnt, der ja zu Fug und Recht, mit Fug und Recht oder einfach einflussreicher Tätowierer geworden ist, weil er einfach verdammt derben Output hat und vor allem sehr viel malt. Der Jürgen Eckel,
ja.
der hat mal bei dir gearbeitet für ein paar Jahre. Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern, wie der bei dir vorstellig wurde und was so dein erster Eindruck von ihm war, der stach, glaube ich, von Anfang an heraus.
Ja, definitiv. Der ist von mir, der ist zu mir vom Dieter geschickt worden.
Dieter Zalitsch,
genau.
Ja, elektrische und Tätowierung.
Der war da im Laden irgendwie auch ein paar Tage wohl gewesen, mal so zum Gucken, ob das vielleicht passen könnte. Oder ich weiß gar nicht, ob der wirklich ein paar Tage da war. Auf jeden Fall hatte der Dieter, hatte gesagt, oder hatte gesehen, boah, da ist ein riesen Talent. Aber der ist so ruhig und so zurückhaltend, das wird mit Tom und Mätes ein Problem.
Die eher gegenteilig unterwegs waren.
Ja,
sagen genau. wir es mal so. Ja.
Und,
ja, aber warum, wenn einer gar nichts sagt?
Ne? Ja,
wo ist das Problem?
Eigentlich ja, aber ja. ich glaube, der hatte Angst, die fressen den lebend ja, auf.
Was auch so passiert wäre, ne? spätestens sonntags morgens, ne? genau. wenn man nach Hause kommt. Ja.
Und ich hatte, glaube ich, irgendwie geäußert, ich glaube, der Christian war gerade weg oder so, dass ich auch gerne wieder jemanden hätte.
Christian, oder so. Der Blackbook in Düsseldorf.
Genau. Ne? Mhm. Und dann wurde er halt vorstellig mit ja, einer Zeichenmappe kann man gar nicht sagen. Einfach mit so einem
eine Enzyklopädie.
Mit so einem riesen Konglomerat aus Malereien. Teilweise ja, völliger Quatsch. Weil also auch einfach mit einem Arbeitsaufwand verbunden, der Sache überhaupt nicht angemessen war.
Aber definier mal Quatsch. Das Motiv war
nein. Nee, das Motiv noch nicht mal unbedingt, sondern einfach Sachen mit einem Aufwand gemacht, also so als ob man eine riesige Wand mit einem kleinen Marderhaarpinsel voll malt oder so.
Okay.
Also du hast einfach gesehen, da war unglaublich viel Arbeit drin. Mhm.
Talent.
Und unglaublich viel Talent.
Manie geradezu.
Ja, ja. Manisch, wirklich
ja.
manisch.
Ja.
Und ja, dem zu sagen, hau ab, wäre einfach dumm gewesen. Punkt. Das ist so.
Naja, du hättest ja auch sagen können, so, ey, mal großformatige Bilder, wert millionenschwerer Künstler, was weiß ich.
Ja, das wollte er aber nicht. Der wollte Tätowierer werden.
Und der war auch schon Tätowierer, der hatte schon ein bisschen gearbeitet.
Der hatte auch schon tatsächlich irgendwie ein bisschen, ja, so.
Ich glaube, in Wuppertal irgendwo, kann das sein?
Ich glaube, in Wuppertal, ja. Ich weiß aber auch gar nicht genau, also bei irgendjemandem so ein bisschen, er hatte schon ein paar Mal eine Maschine in der Hand gehabt und aber viel war da halt noch nicht.
Ja.
Aber eben ein ungeheuerliches Talent. Und ja, und dann war der, boah, der war ja bis 2007 dann hier. Also relativ lange eigentlich.
Von wann?
Wann ist der Christian hier weg?
Du meintest gerade irgendwas von 2001, kann das sein?
Also 2001 war der Jürgen schon hier.
Okay.
Ganz sicher, weil 2001 sind wir in den neuen Laden gezogen.
Ja.
Und auch da war der Eckel schon total manisch. Der hat den Laden, den neuen, fast im Alleingang.
Vollgemalt.
Vollgemalt, aber auch vorher schon renoviert.
Krass.
Weil, wir hatten uns dann, was weiß ich, verabredet, ja, um 11 Uhr treffen wir uns, dann streichen wir. Dann kam man hier hin, dann war auch schon 80% fertig gestrichen, weil er schon seit 5 Uhr morgens da war.
Wahnsinn,
oder so.
Ja.
Und,
okay.
Und
aber würdest du sagen, dass du ihm tätowiertechnisch wirklich viel beibringen konntest oder beigebracht hast?
Kann ich gar nicht einschätzen.
Ja, aber wahrscheinlich, oder nicht? Also, hat der viel gefragt?
Der hat viel geguckt und
ja,
viel gefragt.
Okay.
Und ich glaube halt, es gibt halt so Leute, die sind halt unglaublich aufnahmefähig. Und ich glaube, so ist er halt und so war er auch immer. Ne? Also es sind halt häufig die ruhigen Leute, die halt nicht senden, sondern empfangen die ganze Zeit. Ne?
Ja. Und, wenn man alles empfängt, braucht man nicht mehr senden, so ungefähr. Ne?
Genau. Ja. Ne? Und, also klar, ich denke, der wird natürlich handwerklich gelernt haben hier, ganz klar, aber jetzt so malen konnte man dem ja nicht beibringen in diesem Sinne. Klar, ich glaube schon, dass er hier eine Richtung gekriegt hat oder sowas, ne? Aber oder Anregungen. Ich glaube, das ist ja auch wichtig jetzt. Es hilft ja nicht, wenn jemand einfach nur sinnlos vor sich hin malt. Ne? Aber
ist das demotivierend? Also das war ja quasi Real Life Instagram. Alle drei Tage kam er wahrscheinlich mit einem neuen großen Bild an und dachte, hier, das hänge ich jetzt auch mal hin.
Klingt ist es auch. Also Eckel ist hier zu haben, das war teilweise demotivierend. Wirklich, wenn jemand es dann irgendwie schafft, in, weiß ich nicht, 2 Wochen einen kompletten neuen Flash-Set zu malen und wirklich aufwendigen Flash-Set, das ist so, ja. Es ist wie mit dem Vorschlaghammer vor dem Kopf. Ne? Das ist so,
ja.
Okay.
Ja. Wolltest du Flickr oder Instagram nicht mehr aufmachen?
Nee, brauchtest du nicht. Also mit Eckel definitiv nicht.
Verfolgst du, was er heute macht? Ja, immer noch.
Ja, klar. Ne? Ja. So auf Instagram. Es ist jetzt ja auch weniger geworden, wobei ich denke, er wird wahrscheinlich einfach nur nicht so viel zeigen.
Ich glaube, er tätowiert, der ist mittlerweile in Kanada.
Ja.
Ne? Hat da, glaube ich, ein Plätzchen gefunden, wo er sich wohlfühlt, nämlich eine Hütte im Nirgendwo.
Genau.
Und ist dann irgendwie so, weiß nicht, ich glaube, 2 Wochen am Stück in einer größeren Stadt tätowiert dann und dann geht er wieder
auf die Hütte.
Ja, genau. Ja. Das wäre auch was für dich, oder?
Also finde ich so grundsätzlich auf jeden Fall, es ist da ein gutes Konzept, ne? So, ja. Ja, aber wie gesagt, also die Arbeitswut von ihm, das ist unglaublich. Also er hat ja damals den Laden hier fast im Alleingang vollgemalt.
Ja, ja, ja.
Das war so, ist auch noch ein Plätzchen für irgendein Bild, was ich fertig kriege in der Zeit.
Ja, und ich glaube, kaum jemand hat durch seine Malerei seine eigene Karriere so befördert und forciert, weil ich kannte auch Tätowierung von ihm und ich kannte seine Malerei. Und es gab so eine Zeitperiode, wo das komplett auseinanderging. Der hat halt klassisch tätowiert, sage ich mal, aber immer schon diese feinen, austarierten, detaillierten Frauenköpfe, die wunderschön waren, gemalt. Ne? Nur es gab, glaube ich, so eine kleine Durstperiode zwischendurch, wo keiner auf die Idee kam, so Alter, das kann man ja auch super, könnte man ja auch super tätowieren. Ne? Aber irgendwann ging das los. Irgendwann
ging das los.
Und dann waren es ja die Eckelköpfe, die.
Ja, ja. Ich denke, ja. Das kann man sicher sagen, dass er. Ja, so was man dann lange Zeit New School geschimpft hat, auch ganz klar mit beeinflusst hat. Ne? Also
weltweit.
Ja. Und genau, eben nicht in Deutschland, sondern weltweit. Hm. Ganz klar. Ne?
Ja, ja. Stehen Leute Oder kommen Leute in den Laden, die sich von dir ausbilden lassen?
Nee.
Elisa hat sich von dir ausbilden lassen?
Ja, aber die war hier auch vorher ein paar Jahre Shopgirl.
Ja.
Also es, hier ist nie jemand ausgebildet worden, einfach so, oh ja, ich suche einen Lehrling. Also der Tobi, selbst der Tobi damals, der hatte schon vorher in Bayern tätowiert.
Tobi ist mittlerweile in Düsseldorf auch. Genau. Und
Tätowierhandwerk
Kirschner. Tätowierhandwerk Kirschner, ne? Super Tätowierer auch.
Genau. Dann, okay, der Christian. Der Christian hat, ich glaube, hier mehr oder weniger angefangen.
Wie gesagt, ich war ja bei seiner allerersten genau. dabei.
Ja, der Eckel hatte ja auch schon angefangen, wie auch immer, zu tätowieren. Hm. Ja, und dann der Piet war hier Shopguy, Lisa war Shopguy.
Ja. Ja. Aber gibt es denn Leute, die reinkommen, die wollen?
Ja, klar. Relativ häufig. Also wobei, nee, die Leute sind heute fauler geworden. Früher sind sie wenigstens vorbeigekommen. Heute schreiben sie einen auf Instagram an.
Direct Message.
Ja, klar.
Oh, scheiße. Alter, ernsthaft?
Ja, klar.
Und dann verweisen sie auf ihr eigenes Profil, da sind meine Zeichnungen.
Ja.
Okay.
Ja.
Du machst dir noch nicht mal die Mühe, ja, selbst vorbeizugehen?
Nö. Warum auch? Macht ja Arbeit.
Antwortet man darauf?
Nein.
Nein.
Nein, gar nicht.
Crazy ist das, oder?
Ja.
Ja.
Das ist 2020, ne?
Ja, und ich kann mich nur erinnern, so, also zu der Zeit, als ich da so ein bisschen rein, wenn du da Tätowierer werden wolltest, dann war es so eher, ey, ich will unbedingt persönlich in den Laden rein, aber ich traue mich nicht.
Ja.
So, ne?
Nee, auch heute schreibt man einfach eine DM. Da kann man ja vielleicht auch.
Ist super, man kriegt keine Antwort.
Oh.
Ist prima. Muss ich mir auch keine Mühe beim Zeichnen geben, weil ich kriege ja eh keine Antwort.
Ja, die Arschlöcher antworten ja alle.
Was ist los mit denen?
Ja. Ja. Die warten gar nicht auf mich. Oder? Ja, aber so ist das wohl.
Könntest du dir vorstellen, das ist, ich denk da ab und zu mal drüber nach und ich komme da auf keinen grünen Zweig, weil ich mir denke so, was könnte in den nächsten Jahren neue oder eine neue Interpretation von einem Tattoo-Stil sein, was, keine Ahnung, was einen gewissen Erfolg haben wird. Weil, keine Ahnung, als diese ganze Mandala-Nummer rauskam, ich habe auch einen Mandala hier von Thomas Hooper, das habe ich mir vor 10 Jahren machen lassen. Ich hätte niemals gedacht, dass das so ein Riesending wird. So, ne?
Boah, ist schwer.
Oder meinst du, das verteilt sich eher auf die ganzen Nischen?
Ich denke schon.
Es gibt Leute, also die wollen ganz schwarze Arme, es gibt, ja, genau.
Ich glaube, diese Mandala-Geschichten sind halt deswegen so groß geworden, weil die so gut als ja, einfach so als Verzierung funktioniert.
Genau,
es ist so maximal bedeutungslos, aber hübsch. Ne? Mhm. Also ist es ja nun mal. Mhm. Und ich denke, ja, ich glaube, es wird sich weiter auf die Nischen verteilen. Also glaube ich einfach. Ich habe ja auch mit ganz vielen Sachen gar nichts zu tun. Mhm. Ne? Also mit den ganzen Realisten habe ich gar nichts zu tun. Mhm. Und ich glaube, das ist ja immer so, je größer was wird, umso mehr separiert es sich. Ne? Und das wird so weitergehen. Mhm. Ob das gut so? Ja, ist gut so.
Ja, ja.
Ich denke, es wird halt immer extrem tätowierinteressierte Menschen geben, die wahrscheinlich zunehmend sich was nur noch Japan-Sachen tätowieren lassen werden. Und weil, also das ist was, das denke ich auch noch heute, wenn ich einen schönen Japan-Bodysuit sehe, dann muss ich für mich sagen, dass das ist allem, was ich an westlicher Tätowierkunst kenne, so haushoch überlegen. Mhm. Ist einfach so. Ne?
Ja, ja.
Das ist eine andere Welt.
Ja, ich hatte mal überlegt, ich hatte dann noch die Chance und dann dachte ich mir so, boah, dann kann ich gar nicht so kleine Dinger mal sammeln. So. Ja, also ich bin da, ne?
Ja auch, ne?
Ich finde es dann total beeindruckend, wenn man mal auf einer Convention oder so, wenn dann jemand mal blank zieht oder so, ne? Oder ich war auch mal bei Henning Morgensen im Laden und dann liegt da so ein Kopf. Das ist einfach der Wahnsinn. Ne? Und vor allem, der lag da und konnte nicht weg. Ne? Und ich habe den eine Stunde auf den Rücken und auf den Arsch geguckt, ne? Aber ja, es ist einfach fucking perfekt und ja.
Ja, ich fand für mich halt auch immer so grundsätzlich die Idee des Sammels halt schön. Ja. Aber und ich finde die auch gut, aber meine Kunden sind ja auch Sammler. Ne? Aber grundsätzlich ist halt einfach, wenn ich jetzt einfach nur beurteilen sollte, ist das schön, ist das für mich stimmig, dann ist es am ehesten so Japan, großes zusammenhängendes Japan-Zeug.
Mhm.
Ganz klar, so ein japanischer Bodysuit ist, wenn er gut ist, ist ja, besser geht's nicht. Fertig.
Mhm. Was mit deinen eigenen Tätowierungen gibt's? Gibt es eine oder gibt es mehrere, wo du denkst, so, boah, die würde ich mir heute so auf gar keinen Fall mehr machen?
Ja, viele.
Hast du viel gecovert auch?
Ich habe ein paar Sachen gecovert. Ein paar Sachen teilgecovert und dann auch, auch egal.
So halb gecovert und noch nicht weitergemacht.
Genau.
So,
ja. Und ich würde ganz viel nicht mehr so machen. Ne? Aber
logischerweise.
Die haben alle zu ihrer Zeit, waren die gut und haben ihren Dienst getan. Und manche hab ich vielleicht nur eine Woche gemocht. Na, eine Woche ist vielleicht übertrieben, aber.
Was war dein beschissenstes Tätowiererlebnis? Vielleicht, weil der Typ so ein Arsch war oder so, oder wo irgendwas echt.
Nee, mein beschissenstes Tätowiererlebnis war nicht, weil der Typ so ein Arsch war, sondern das war mein Solarplexus.
Ja.
Das war bei Dieter im Laden in Köln vom Mätes.
Ja.
Und das war so, ja.
Aua.
Der zieht die erste Linie und ich denke, Alter,
willst du mich verarschen? Das war
die beschissenste Idee, die du in deinem ganzen Leben hattest, diese scheiß Tätowierung zu kriegen. Und das dann beim Dieter im Laden, wo du nicht anfangen willst, rumzujammern oder sonst was.
Das willst du nicht.
Also einfach, wo du denkst, ja, da muss ich jetzt wohl irgendwie durch. Und wir sprechen ja halt von einer Zeit, wo die Leute noch nicht angefangen haben, dann irgendwelche Salben oder sonst was da drauf zu schmieren, sondern einfach sich da durchzuleiden.
Ja.
Ne? Habe ich auch nicht in einem Mal geschafft.
Ja,
war einfach so, ne? Fertig. Und das, aber trotzdem kann ich so sagen, das war mein beschissenstes Tätowieren. Ist egal, wie nett da alle waren, das war trotzdem scheiße.
Ja. Ich komme zu meinen letzten beiden Fragen. Du hast ja vielleicht auch schon den einen oder anderen Podcast von mir gehört. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber meine letzten beiden finalen Fragen lauten wie immer, was kann der Mensch, Ilja Hummel gut und das Zweite, was kann ein Mensch, Ilja Hummel, nicht so gut?
Hatte ich auch schon gehört und ich wusste auch schon, was ich nicht so gut kann. Das ist Kontakte knüpfen und Kontakte pflegen. Bin ich eine totale Niete. Mhm. Was ich gut kann, weiß ich gar nicht.
Vielen Dank, Ilja.
Gerne.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.